Freundes gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir stehen kurz vor den Conference-Finals. Bulls Pacers, Jordan Miller, Pippen Mark Jackson, nicht zu vergessen Luke Longley gegen Rick Smits. Und dann kommt auch noch das große Finale. Ole, bist du heiß?
Ja, klar.
Tun wir doch einfach so, als wäre es normal. Als wäre es wieder 1998 und wir, ne?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es hinbekomme, aber ich werde es versuchen.
Okay.
Ich werde es versuchen. Wir leben sowieso in einer Parallelwelt, in einer alternativen Realität. Also schauen wir einfach mal.
So ist das, so ist das. Weil ich muss sagen, ich fand den Cliffhanger am Ende ziemlich geil, so von der letzten Folge. Übrigens, Freunde, ganz kurz, wir werden heute wahrscheinlich auf The Last Dance zu sprechen bekommen. Diese Jordan-Doku, falls ihr noch nicht wisst, worum es dabei geht. Aber ich fand den Cliffhanger ziemlich gut am Ende. Also es war da tatsächlich so, wow, jetzt Conference Finals.
Ja, also... Da habe ich, also das war übrigens bei der siebten Folge ja auch so. Da habe ich mir gedacht, eigentlich die hätte einzeln rauskommen müssen oder beziehungsweise das hätte so die letzte sein müssen, die auf einmal rauskommt, weil er da anfängt zu weinen, weil er sich mal wieder in seine Psychose redet und dann so Break. Ne? Das wäre ja auch im Prinzip so wie ein Cliffhanger gewesen. Du denkst so, oh, also gerade wenn man die Geschichte nicht kennt, oh, konnte er das dann fortsetzen, der arme Psychopath. Oh. Ne? Und dann wusste man aber sofort, ja klar, konnte er.
Es gab einige Stories, über die wir natürlich später auch noch sprechen werden, weil es ist nun mal so momentan The Last Dance, großes Thema. Aber bevor, noch ganz kurz, es gibt so aktuelle Halbnews tatsächlich. Also es herrscht Optimismus, habe ich vernommen, von Adrian Wojnarowski, dass wohl anscheinend man sich überlegt, oder dass alle relativ nach einem Call mit Adam Silver und allen Chefs, dass man relativ optimistisch ist, dass es eventuell doch noch weitergehen könnte. Freuen wir uns?
Ich bin zwiegespalten, ehrlich gesagt. Also es ist halt einfach so ein bisschen klar, ich würde mich freuen, wenn es wieder was Aktuelles gibt, womit man sich befassen kann. Ich fände es auch cool, wenn die Saison irgendwie einen Abschluss findet. Gleichzeitig ist es halt immer so ein bisschen die Frage mit dem Abwägen, also inwieweit man das dann rechtfertigen kann. Das ist halt auch so ein Punkt, den ich hier in Deutschland auch sehe mit der Fußball-Bundesliga, mit der Basketball-Bundesliga, also da wird dann halt irgendwie ein riesen Aufwand für getrieben, damit man halt diese Dinge irgendwie rumtreiben kann und letztendlich ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, es geht halt um Geld und nicht um irgendwas sonst und es geht halt um diese TV-Verträge und dass das dann nicht gleichwertig ist oder so mit dem, was man eigentlich gehabt hätte in der Saison und dass halt ein Titel dann natürlich ein Asterisk hat, wie es ja Shaq auch gesagt hat, das ist halt so und deswegen ist es bei mir irgendwie immer so ein bisschen hin und her. Also ich habe so Momente, wo ich denke, auch jetzt, cool, jetzt hat mein Wochenende ja wieder eine Struktur, weil es gibt ja ein Werder-Spiel, das werde ich mir dann angucken. Also solange sie noch in der ersten Liga sind, kann ich das ja machen.
Ja.
Muss ich ja dann auch nicht mehr lange. Aber andererseits denke ich mir halt auch, ja, um ehrlich zu sein, es müsste gerade irgendwie nicht sein. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich da manchmal einfach das Gefühl, das hat jetzt gerade nicht die Priorität und irgendwie hätte ich gerne, dass wir einfach alle als Menschheit, um es etwas schwülstig zu sagen, halt diese ganze Kacke hinter uns bringen und das dann irgendwann wieder läuft und man da vielleicht nicht, also manchmal bekommt Sport da halt so diesen Sonderstatus einfach nur, weil da so viel Geld fließt. Also es geht ja nicht darum, dass irgendwelche breiten Sportarten, wo sich Leute, keine Ahnung, auf Olympia vorbereiten müssen oder so, dass das jetzt wieder ermöglicht wird, sondern es sind halt die Sportarten, die halt das ganze Geld generieren und das ist dann irgendwie, ist immer so ein bisschen eine Frage des Abwägens, was natürlich nicht heißen würde, dass ich mir nicht alles angucken würde. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich muss echt gestehen, mir ist es eigentlich relativ und auch überraschend egal. Also mir hat es jetzt überhaupt nicht gefehlt in den letzten Wochen, tatsächlich auch überraschend nicht gefehlt.
Also, du bist halt auch Bayern-Fan.
Ja, eben, da guckt man
sowieso. Da ist man ja emotional sowieso tot,
habe ich gesagt. Da ist man emotional tot und es gibt halt noch zwei Spiele pro Jahr, die interessant sind. Das klingt
komisch. Welches ist
das? Kommt drauf an, gegen wen du im Champions League Achtelfinale spielst. Oder dann noch Bundesliga gegen Dortmund. Und das klingt jetzt total. Und ich hasse es, das zu sagen. Und es hat mir auch echt den Spaß genommen, die letzten Jahre. Ich muss echt sagen, ich habe da echt so eine gewisse Distanz bekommen, weil einfach so, die emotionale Bindung ist so ein bisschen raus. Also eigentlich bei den Bulls in die eine Richtung, bei Bayern in die andere Richtung. Aber ich finde, ich dachte tatsächlich im ersten Moment, als es losging und als dann die ganzen Sportligen pausiert haben, dachte ich mir erstmal so, oh, schade eigentlich, jetzt hätte man ja Zeit, wirklich alles zu gucken. Aber es ist mir überhaupt nicht abgegangen. Gleichzeitig, ich verstehe den Ansatz, dass es weitergeht. Und ich bin mir auch, ich verstehe die Argumentation zu sagen, hey, im Endeffekt geht es darum, unseren Beruf auszuüben. Und natürlich geht es dabei um wesentlich mehr Geld, als wenn jetzt ein Restaurantbesitzer wieder sein Restaurant aufmachen kann. Aber im Endeffekt versuchen wir ja gerade alles irgendwie wieder so ein bisschen zu öffnen. Und im Endeffekt ist es genauso ein Versuch, auch das jetzt wieder zu öffnen. Und natürlich sind da Sportarten wie jetzt Fußball ein bisschen eher vorne dran als jetzt, keine Ahnung, Wasserball oder sowas. Und das ist natürlich, da bist du natürlich dann wieder an dem Punkt, ist es fair, ist es nicht fair? Da habe ich mir jetzt gerade gedacht, ist es natürlich auch, ist vielleicht auch das Ding, du kannst natürlich bei einer Bundesliga oder bei einer Premier League oder bei einer NBA diese Geschichte von der, wie hat es Adam Silver so schön gesagt, vom Campus Environment irgendwie kannst du natürlich besser einhalten als jetzt ein Halbprofi oder ein Amateursportler, der natürlich nebenher noch arbeiten gehen muss.
Ja,
das absolut. Heißt, da hast du natürlich dann, du kannst da eher so eine Quarantänezone sozusagen schaffen und kannst dann vielleicht dann irgendwie noch dieser speziellen Situation irgendwie besser Herr werden. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, man möchte irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen, weil wir wissen ja jetzt nicht, wie lange das jetzt noch genau so weitergeht. Also ich meine, das ist jetzt, also wir öffnen zwar, aber im Endeffekt sind wir ja an einem Punkt, also
Vielleicht machen wir auch bald wieder zu. Also es gibt halt einfach keine Gewissheit, solange es keinen Impfstoff gibt.
Genau, eben. Das Virus ist ja weiterhin da. Das sagt ja jetzt nicht, ja okay, Freunde, jetzt habt ihr 4 Wochen oder 2 Monate Pause
gemacht. Du bist Bill Gates, das endlich rauslässt. Nein, das müssen wir erwähnen. Gibt es ja natürlich alles längst, aber...
Ja, genau. Nee, aber von daher, ich verstehe den Ansatz. Ich finde es auch eigentlich irgendwo, wie gesagt, man versucht alles zu öffnen, man versucht es auch da. Klar, mir wäre einfach manchmal mehr Offenheit einfach lieber zu sagen, ja, wir wollen das Geld und ja, es ist halt wichtig. Ich meine, halb tun sie es ja schon, weil sie sagen, wir sind darauf angewiesen, weil sonst so und so viel Vereine pleite gehen.
Ja.
Aber...
Schwierig übrigens.
Schwierig, ja, auf jeden Fall. Ich finde halt immer so dieser Pathos, der da mitschwingt, der geht mir halt ziemlich auf den Sack. Also dieses, wenn es dann heißt, es ist halt... Es hilft den Leuten und es ist, die Leute haben jetzt wieder was, worauf sie sich freuen können. Und
ja, das ist kompletter Bullshit. Also sowas könnte man einfach weglassen. Wenn sie einfach sagen würden, hey, es geht um unser finanzielles Überleben. Das ist schlimm genug, ehrlich gesagt. Also ich finde es tatsächlich auch relativ peinlich, wenn Vereine, was ja überall passiert, sich bei ihren Fans melden und darum bitten, dass sie irgendwie keine Ticketkosten zurückfordern, das bezieht sich jetzt auf die Fußball-Bundesliga, während da halt alle möglichen Spieler irgendwie 2 Millionen brutto verdienen und davon, also sich dann auf die Schultern klopfen, weil sie davon 10% vielleicht jetzt zurückgegeben haben. Das sind halt so Sachen, die ich halt komplett kaputt finde. Aber egal, das führt dann auch ein bisschen zu weit. Wenn man halt einfach ehrlich sagen würde, hey, es geht um Kohle, es geht uns sonst an den Kragen, wir müssen das machen und es ist, also man könnte diesen Kram von wegen, wir brauchen ja, wie es Franz Josef Wagner von der Bild formuliert hat, wir brauchen ja für Papa was, damit er nicht Mutti schubst. Was übrigens richtig eklig ist, dass er das geschrieben hat. Aber nur um das, also dass es quasi darum geht, dass man dem Volk Brot und Spiele gibt, das ist halt einfach Bullshit. Und das könnte man sich einfach sparen, dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen ehrlicher, finde ich.
Finde ich allgemein. Ich finde einfach, wir könnten grundsätzlich mal dazu übergehen, einfach offener zu Sachen zu stehen und einfach nicht über irgendwelche, also gerade bei so offensichtlichen Dingen, einfach nicht immer versuchen, irgendwelche Narrative zu spinnen, um es in irgendeine Richtung zu schubsen, weil sowieso 80% der Leute, wenn nicht noch mehr, das lesen oder hören und sich denken, Alter, red doch nicht so einen Müll. Und dadurch erzeugst du halt negative Emotionen, beziehungsweise du erzeugst einen gewissen Interpretationsspielraum auch immer, den du nicht erzeugen müsstest. Steh dazu, mach's.
Hätten sie ja nicht nötig. Fertig. Es gibt ja genug Leute, die auch Bock haben, dann wieder Fußball zu gucken. Denen muss man aber nicht erzählen, dass man sie damit rettet aus ihrer Tristesse.
Also, genau.
Ja, einfach nicht nötig.
Oder dem Wochenende endlich wieder eine Struktur gibt. Also seien die Leute nicht dazu fähig, sich ihrem Wochenende auch so eine Struktur zu geben. Also das stört mich jetzt auch. Aber ist jetzt Fußball, anderes Basketball. Ich find's okay, dass sie daran arbeiten. Ich finde weiterhin die Vorstellung witzig, dass die NBA in Disneyland oder in Disney World stattfindet. Ja. Finde ich weiterhin überragend. Und ja, mein Gott, wenn alle damit einverstanden sind, wenn man dann irgendwie, wenn man eine Regelung findet, probiert's aus, weiß ich nicht. Es ist irgendwo, ich finde den Ansatz ganz gut, dass sie irgendwie die Spieler, auch wenn es klingt natürlich irgendwie ein bisschen albern, so diese Ja-Nein-SMS, die sie anscheinend an die Spieler schicken wollen. Mhm. Also, dass sie quasi sagen, möchtest du weiterspielen, möchtest du nicht weiterspielen diese Saison oder bist du bereit demnächst? Und die Spieler antworten einfach mit Ja oder Nein.
Ja.
Klingt banal, finde ich
das
aber
gar nicht. Das finde ich auch ganz gut, weil das ist ja nach allem, was man so hört, hier halt nicht passiert.
Ja.
Sondern hier wurde das ja eigentlich eher so auf einer ein oder zwei Ebenen über den Köpfen der Spieler hinweg quasi entschieden. Und das finde ich halt ein bisschen problematisch, weil letztendlich geht es ja um die und also Genau. Man kann wie Jens Lehmann so viel wie man will darüber spekulieren, wie groß dieses gesundheitliche Risiko ist, aber letztendlich sind es halt nun mal die Spieler und sollte die Leute, halt, die damit all involviert sind, die das tragen müssen. Und deswegen sollten die halt, finde ich, einen Input haben. Aber es ist halt auch eine Frage, wenn es keine Spielerunion hier gibt, ist halt grundsätzlich auch problematisch.
Klar, also nochmal ganz andere Voraussetzungen. Aber grundsätzlich sollten vielleicht auch Leute, die medizinisch nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben, sich mit medizinischen Einschätzungen etwas zurückhalten.
Hast du dieses Diagramm, ich glaube von der Zeit war es, gesehen, wo es irgendwie so umgeht, also halt einfach so ein Tortendiagramm mit einem dünnen Strich, da sind die Epidemiologen und Virologen und dann halt so 99% die Experten. Das finde ich halt ganz geil. Also weil das im Moment das halt alles so ein bisschen darstellt. Das ist halt, ja. Bisschen sehr viele Leute haben da vielleicht im Moment was für zu sagen. Aber ich meine,
das betrifft uns
halt auch irgendwie alle, deswegen.
Wir haben aber, ganz ehrlich, deshalb frage ich jetzt Jens Lehmann, wie komme ich darauf, dass Jens Lehmann mir da irgendwie eine fundierte Einschätzung zu der Geschichte geben will, dazu in der Lage ist, was auch immer. Das sind einfach Leute, die haben, keine Ahnung, der hat, ja.
Also da wäre meine Frage auch, denkt man, dass man was Stichhaltiges zurückbekommt oder denkt man, dass man halt was zurückbekommt, was relativ irre ist, was sich halt dann relativ leicht pushen lässt,
sozusagen. Genau. Und genau das, ich glaube, ja, das ist in dem Fall passiert auf jeden Fall. Man hat halt was zurückbekommen, was sich pushen lässt und was das Diskussionsrad wieder etwas weiter dreht, aber naja, egal, wie gesagt, zurück zur NBA nochmal. Ich finde den Ansatz gut und anscheinend gab es auch die Gespräche mit der Spielergewerkschaft schon, also Chris Paul, Westbrook, LeBron, glaube ich, sogar dabei, oder?
Also Chris Paul auf jeden Fall, bei den anderen beiden wüsste ich es jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja, irgendwie, ich glaube, ja, egal. Auf jeden Fall waren halt einige Spieler
zufrieden. Es gab auf jeden Fall unter den Spielern auch noch einen Call,
ja,
wo halt die Stars dass gespielt wird. Aber Chris Paul ist bei den Dingern immer dabei.
Ja, genau. Nee, dann war es wahrscheinlich der Call mit den Spielern, den ich gerade irgendwie durcheinander geschmissen habe. Aber genau. Also ich bin mal gespannt, wie es sich ausgeht, wenn sie es irgendwie finden. Dann, ja, so komisch es ist, ich hätte natürlich, wenn es kommt, ich freue mich dann irgendwie, aber ich habe jetzt nicht so diesen, vielleicht auch durch The Last Dance, weil ich gerade einfach wieder in 20 Jahre in der Vergangenheit lebe, keine Ahnung, wenn es um Basketball geht. Aber ja, ich würde es mir wahrscheinlich dann auch anschauen. Ich bin natürlich auch schon gespannt, wir reden immer drum, Geisterspiel ist nicht so cool und natürlich irgendwie ist es sicherlich komisch, aber ich bin auch gespannt, wie es halt ist.
Also beim Basketball kann ich es mir auch ein bisschen besser vorstellen als beim Fußball, muss ich sagen. Also weil Fußball lebt für mich mehr von so Gesängen und mehr so von der Atmosphäre, während Basketball gerade in den USA das ja eh weniger hat.
Siehst du, und wenn du jetzt halt als Bayern-Fan bist du halt Stille gewöhnt.
Stimmt. Da steht man zwar mit 70.000 Leuten rum, aber.
Aber es ist halt.
Ja, vielleicht applaudiert man immer mit der Hand beim 7:0.
Ja.
So, ach, wie schön.
Oh. Genau. Nein, ich meine, gut, man muss sagen, die Südkurve sinkt natürlich. Man möchte ja niemandem Unrecht tun, sinkt natürlich.
Selbstverständlich.
Ich war auch schon mal.
Ja, also im Gästeblock natürlich. Es war toll.
Sagst du jetzt, du wolltest ja mal angucken, ob das auch was für dich ist.
Nee, also so ein 2:7 oder so aus Sicht meines Teams, das ist immer geil zu sehen.
Ja.
Also ich glaube, ich war einmal bei einem 2:5 da und einmal bei einem 6 oder 7:0. Das war super. Shoutout an Olli Raubers, falls er zuhört. Wir haben da die zweite Halbzeit tatsächlich komplett in den Katakomben verbracht, weil man da zu dem Zeitpunkt irgendwie in den Gästeblock kein Bier mitnehmen durfte. Deswegen.
Ach so.
Mussten wir das dann unten machen, weil das anders nicht zu ertragen war. Ja. Werder hat in dem Spiel nicht aufs Tor geschossen.
Absolut, verstehe ich absolut den Move. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht an eurer Stelle. Gut, damit ganz kurz zum Programm von heute.
Tut mir leid, ich zerstöre dir die ganze Zeit die Überleitung.
Ja, ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich da irgendwie, ich komme nicht dazu. Ich hätte es natürlich auch sagen können, gut, bei Last Dance trinke ich auch gern Bier, aber es ist jetzt.
Mehr getrunken hat nur Michael Jordan, während er seine Interviews ja gab.
Weil er es auch anders nicht. Nein, aber The Last Dance ist natürlich Thema Episode 7 und 8. Ich bin tatsächlich schon ein bisschen wehmütig, dass es dann nächste Woche vorbei sein wird. Aber man hat ja alle Folgen noch. Das heißt, man kann dann auch mal noch eine Runde bingen, wie es so schön heißt, wenn man will. Aber wir werden uns erstmal kurz drüber unterhalten über die letzten beiden Folgen. Und dazu ganz großer Dank an euch. Wir haben ja gestern noch spontan zu Fragen aufgerufen und ihr wart spontan zur Stelle, habt uns echt viele gute Fragen reingeschickt. Da werden wir einige behandeln. Wahrscheinlich werden wir nicht alle hinbekommen. Deswegen jetzt schon mal der Hinweis, da gibt es dann auch eine krasse Überleitung gleich, nur schon mal angekündigt, dass wir uns da am Freitag nochmal ziemlich sicher zusammensetzen werden, um noch weitere Fragen zu bearbeiten. Und das werden wir dann tun, beziehungsweise veröffentlichen, auf unserer Patreon-Seite. Krass, oder?
Weil Und wenn Sie am Münchner Hauptbahnhof einsteigen, sind Sie in einer Stunde, Charles de Gaulle.
10 Minuten brauchen Sie in Frankfurt alleine, um Geld zu finden. Ja, oder unsere Patreon-Seite, da braucht ihr keine 10 Minuten. Da gebt ihr einfach in euren Browser ein patreon.com/korbiger-podcast. Korbiger natürlich ganz essentiell mit.
AE.
So sieht das aus. Und dann kommt ihr da raus. Und dann könnt ihr im Normalfall, könnt ihr da diversen Extra-Content finden. Also es war einmal auf dem Hartholz haben wir. Dazu haben wir 50 Minutes or Less und eben die eine oder andere Mailberg-Folge. Und am Freitag wird da wahrscheinlich einer dazukommen. Und das Ding ist normalerweise, um diese ganzen Geschichten zu hören, ist die Voraussetzung, dass ihr uns da ein wenig unterstützt. Ihr könnt uns da unterstützen, wenn ihr das möchtet. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und momentan aber sind gerade, es war einmal, ist frei. Und auch das, was am Freitag zu euren Fragen kommen wird, ist frei, weil erstmal euch die Fragen aus der Nase ziehen und euch dann die Antwort nur gegen Bezahlung zu geben, wäre auch ein bisschen link. Und so sind
wir. Ich fände es eigentlich nicht schlecht. Also ja, ich meine, wir lernen doch im Moment alle von MJ und so, da muss man eigentlich jeden Vorteil ja ausreizen.
Ja, das stimmt. Aber da pusht man sich ja eher selber. Da versucht man ja nicht, andere auszunutzen. Das wäre ja nicht.
Das hast du jetzt gesagt. Da bin ich mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein.
Ist meine Interpretation, mein Interpretationsansatz. Genau, auf jeden Fall schaut da gern vorbei. Und jetzt gehen wir direkt zu The Last Dance. Du hast mir geschrieben gestern, dass du wieder etwas, also nicht, dass du die Episoden davor nicht gut fandst, aber dass du die jetzt wieder stärker fandst. Was hat dir besser gefallen jetzt an den beiden als an den beiden davor?
Also auch wenn ich nach wie vor so ein bisschen den Kritikpunkt habe, dass sie viele Sachen, die ihnen einfach nicht so gut in ihr Narrativ passen, einfach weglassen oder übersehen. Ich hatte den Eindruck, dass die beiden Folgen ehrlicher waren. Also dass sie ein bisschen mehr Einblicke einfach geliefert haben. Weil letztendlich, man erfährt, gerade wenn man halt irgendwie zum Beispiel Playing for Keeps oder Jordan Rules und so diese Bücher alle gelesen hat, ist es insgesamt ja nicht so viel, was man komplett neu erfährt. Was aber halt einfach eine Perspektive ist, die man sonst noch nicht so hatte, war einfach Jordan selbst darüber reden zu hören. Mhm. Also aus der heutigen Perspektive. Der hat ja also für viele der großen Bücher hat er ja einfach Interviews verweigert, weil er keinen Bock drauf hatte, über sich in der Vergangenheitsform zu reden. Und jetzt macht er das halt und natürlich nehmen die dann irgendwie auch in erster Linie die Sachen rein, die ihnen gerade gut passen, um eine Geschichte zu erzählen. Aber man kriegt halt irgendwie teilweise zumindest eine Version von ihm, die dann nicht so gefiltert wirkt. Also die halt teilweise authentisch wirkt. Also beispielsweise, wenn es halt so darum geht, dass er halt am Ende der 7. Folge zusammenbricht, weil er oder halt einfach eine Pause braucht, in Tränen ausbricht, weil er halt beschreibt, so, was irgendwie dieser Drive ist. Ich finde, was halt daran irgendwie sehr, sehr eindrucksvoll ist, dass man den Eindruck bekommt, diese ganzen Rivalitäten, diese ganzen teilweise ja komplett fiktiven Sachen, die er sich irgendwie ausgedacht hat, um sich irgendwie zu motivieren, weil er halt geistesgestört ist, in dem Fall so im quasi positiven Sinn, das ist für den nicht in der Vergangenheitsform. Das empfindet der immer noch so. Das finde ich halt so krass. Also das kommt in diesen Interviews halt rüber, dass ihn das immer noch stört. Also ich glaube auch, dass er Isaiah Thomas immer noch deswegen hasst, weil der eine positive Bilanz gegen ihn in den Playoffs hatte. Also weil er, glaube ich, 3 von 4 Serien gegen die Bulls gewonnen hat. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum er den immer noch nicht leiden kann.
Ja, gut, und also vielleicht so ein bisschen die Physis vielleicht noch ein bisschen wieder so.
Also, natürlich spielt das eine Rolle, aber wenn er den jetzt so wie die Knicks immer besiegt hätte.
Naja, wäre was anderes wahrscheinlich, ja.
Das wäre was völlig anderes.
Die Mischung macht es wahrscheinlich in dem Fall dann.
Ja, und also das finde ich halt einfach interessant, so das zu sehen, weil man dadurch wirklich zum ersten Mal so ein bisschen den Eindruck bekam, jetzt kann man ein bisschen wirklich verstehen, was ihn da so abgehoben hat. Und vieles wirkt auf mich nicht wahnsinnig gesund, um ehrlich zu sein. Also wirkt halt komplett drüber. Also auch, dass ihn das halt immer noch dann teilweise so krass wurmt. Aber das hat ihn halt irgendwie ausgemacht. Und also deswegen haben mir diese neuen Folgen wieder sehr gut gefallen.
Ich finde auch, ich sehe ihn jetzt irgendwie so ein bisschen vielschichtiger, weil es war ja vorher immer so dieses Klischee, also auch gerade wenn man halt John Rose kannte und so die Geschichte rundum so. Ja, John war halt auf dem Feld, der war halt unfassbar ehrgeizig. Und er war halt ein Arsch zu seinen Teamkollegen. So, das waren so die zwei großen Dinge, die man kann. Man konnte noch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Aber ich finde jetzt, wenn man, also das, was du jetzt sagst, so dieses Getriebene, das ist ja fast schon, also wie du sagst, so, weiß ich nicht, ob es ins Ungesunde, aber halt einfach die halt so eine permanente Unzufriedenheit halt irgendwie in dir hervorruft. Das ist ja was, das legt er ja nicht ab. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt zu Hause entspannt und dann kommt er in die Halle gefühlt, zumindest kommt es in der Serie so rüber oder in der Doku so rüber und dann Halle on Switch und dann ist es so, sondern es ist ja wirklich so eine, es ist ja wirklich, es wirkt ja wirklich wie so ein bisschen so ein Getriebener. Und da, auf der Basis, finde ich, ist es halt, kann ich ihn anders einschätzen irgendwo, weil das ist ja ein Teil irgendwie seiner Persönlichkeit. Das ist ja jetzt nicht so dieses Verhalten, in Anführungszeichen, gegenüber seinen Mitspielern, das hat ja einen Grund. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, er ist halt einfach grundsätzlich, vereinfacht gesagt, ein schlechter Mensch, sondern ich fand es auch ganz interessant, wie er halt immer noch so davon, wie er erklärt, weshalb er seinen Teamkollegen gegenüber immer so hart war. So nach dem Motto, er musste sie halt auf diese Playoff-Schlachten irgendwie im Garden vorbereiten und wenn du das nicht aushältst, dann kannst du das nicht aushalten. Und er ist ja genauso, wie er das heute immer noch fühlt, diese Rivalitäten, ist er ja heute immer noch felsenfest davon überzeugt, dass das halt der einzige Weg war, dahin zu kommen, wo sie hinkamen. Und ich meine, gut, es gibt jetzt auch nicht das Gegenexempel aus seiner Sicht natürlich. Also es hat sie ja dahin gebracht. Und aber so dieses, so Fremdes für einen wirkt, hat es dann doch irgendwie, baut es ja alles irgendwo aufeinander auf. Und das finde ich eigentlich ganz interessant zu sehen. Also es gibt diesen Ehrgeiz, der führt dann wieder dazu, dass er sich Dinge ausdenkt, Rivalitäten ausdenkt, die ihn befeuern. Das führt dann gleichzeitig dazu, dass er meint, seine Teamkollegen zu pushen zu müssen, weil dass sie mit dieser feindseligen Atmosphäre klarkommt. Das führt dann wieder darum, dass er halt als Arsch in Anführungszeichen wahrgenommen wird. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also es hat mich so ein, ja, wie gesagt, er scheint mir halt so ein bisschen vielschichtiger und nicht mehr so das, was du halt normalerweise hörst, wenn du, ja, wenn er nicht direkt zugegen ist. Ja. Oder beziehungsweise wenn er nicht direkt es die Dinge aus seiner Sicht schildern kann.
Ja, teilweise finde ich es halt dann auch ein bisschen lustig, dass es im Prinzip so rüberkommt, als hätte alles, was er da gemacht hätte, immer einen Sinn ergeben. Und als wäre alles dabei, hätte einem großen Plan gefolgt. Also Beispiel Steve Kerr.
Ja, das ist natürlich
auch so, hier, ich musste ihn testen, musste halt schauen, ob er tough genug ist, um gegen die Knicks zu spielen. Da habe ich mich halt gefragt, ob er eigentlich die Lebensgeschichte von Steve Kerr ansatzweise kennt.
Ich glaube, aber das kam dann eher so. Also das ist eher ein Produkt der Grundeinstellung. Nicht so, dass das vorher der große Test war, sondern also einfach die Grundeinstellung ist, ich muss grundsätzlich hart zu meinen Teamkollegen sein, um sie darauf vorzubereiten. Und dann hat sich das dann in dieser Extremsituation geäußert. Wobei ich auch finde zum Beispiel, also dann hinterher, als er dann das Gespräch schildert, okay, als Phil Jackson sagt, okay, geile Aktion, du hast dir den Kleinsten im Team rausgesucht, dass er das dann schon auch irgendwie eingesehen hat. Und dann Steve Kerr, also natürlich ist es irgendwo das Mindeste, aber er sagt jetzt nicht, er hat jetzt nicht drauf gepocht, dass das genau so richtig war. Fand ich. Also, war auch noch eine Nuance.
Ja, also er hat sich dafür entschuldigt, aber also er hat das ja vorher schon auch so erklärt, dass das letztendlich ein Test war. Aber egal. Also
ja, grundsätzlich fand ich so, ja.
Aber bei Steve Kerr, der hat halt einfach so eine krasse Lebensgeschichte irgendwie zu dem Zeitpunkt schon gehabt, wo man dann irgendwie so denkt, ja gut, da ist vielleicht Michael Jordan jetzt nicht das Krasseste, was ihm widerfahren ist. Und das sind halt so Sachen, wo wir jetzt wieder so zu meinen einzigen Kritikpunkten in dem Fall kommen, wo ich mir einfach manchmal ein bisschen wünsche, dass man das sich teilweise ein bisschen mehr Zeit lassen würde, um die Geschichte komplett zu erzählen. Also auch beispielsweise mit dieser Serie gegen Orlando. Das ist für mich so ein Punkt. Ja, okay, er kam vom Baseball. Ja, er war noch nicht bei 100% vielleicht so. Gut, er hat in dem Playoff-Run 32 Punkte im Schnitt aufgelegt und hat eine bessere Quote gehabt als 93 bei der dritten Meisterschaft in Folge. Könnte man erwähnen. Also er war jetzt ja kein Blinder. Man könnte auch erwähnen, finde ich, dass halt bei den Magic Horace Grant war, auf den sie keine Antwort hatten, weil sie zu dem Zeitpunkt einfach keinen vernünftigen Power Forward hatten.
Aber das
dass sie auf Shaq eigentlich auch keine Antwort hatten. Das wird halt, finde ich, so runtergeschluckt. Und ich finde, man kann dann halt auch beispielsweise Shaq als den einzigen Spieler, der ihn in den 90ern noch in der Playoff-Serie geschlagen hat, könnte man vielleicht fragen, hey, wie war denn dein Eindruck? Also vielleicht ergibt das dann nichts, aber ich fände halt, teilweise könnte man das dann ein bisschen runder erzählen, damit es nicht nur einfach genau in den Erzählfaden passt, so von wegen, ja, hat nicht so ganz gepasst und man muss irgendwie noch so einen anderen Grund dafür finden, warum diese Serie verloren wurde. Es hatte ja auch ganz einfache Basketballgründe, warum man diese Serie verloren hat. Also die Bulls waren nicht besonders gut, als Jordan zurückkam. Und waren dann halt einfach noch nicht ganz auf diesem kranken Niveau, was man von ihnen kannte.
Wobei ich aber fand, dass das schon irgendwo rüberkam und auch die Geschichte mit, also jetzt nicht direkt in Bezug auf Horace Grant, aber dass ihnen eben genau so ein Typ Grant gefehlt hat, kam, fand ich schon dann im Gesamtkontext auch dann, weil sie ja danach dann erzählt haben, dass Rodman dann zum Team kam. Ich glaube, das hat, glaube ich, sogar Grant selber dann gesagt, also sie haben genau so einen gebraucht halt. einer, der reboundet, der verteidigt, der Physis mit reinbringt. Und klar, ich meine, hat jetzt nicht nur Michael Jordan und seine Baseballpause haben nicht einzig die Serie verloren. Es war natürlich auf Magic-Seiten da irgendwie auch noch was. Aber es ist natürlich schon, ich meine, die Serie, es wird ja immer deutlicher, finde ich auch immer deutlicher, dass es halt aus Sicht Jordans einfach erzählt ist.
Ja.
Also, und dass es halt eine Jordan-Doku, keine Bulls-Doku ist. Finde ich für mich auch irgendwo, ja, keine Ahnung. Ich persönlich hätte auch, finde es auch ein bisschen komisch, oder was heißt komisch, ein bisschen schade, dass Scottie Pippen eigentlich, abgesehen von seiner eigentlichen Episode, eher so eine Randerscheinung ist in der ganzen Geschichte. Hm. Und, aber, ja, ich fand's jetzt in dem Kontext mit der Magic-Serie, es hat schon alles zusammengespielt. Also ich glaube schon, dass dieses, also natürlich wird es auch schön aufgebaut, dass sein Personal Trainer, der Tim Grover, dann auch sagt, ja, hey, okay, du musst deinen Körper komplett, ne, es ist nicht mehr, also dass er diese Geschichte so erzählt, das passt natürlich alles in der Erzählfahrt.
Tim Grover sieht übrigens einfach komplett aus wie ein Bond-Bösewicht, das wollte ich nur mal kurz anmerken.
Stimmt.
Der sieht richtig, richtig krank aus, so als hätte der irgendwie so eine weiße Katze auf seinem Schoß die ganze Zeit, die er so streichelt und sich dabei irgendwelche bösen Ideen ausheckt.
Ja.
Und sorry, sprich weiter. Nee, aber das war mir nur aufgefallen. Tim Grover fasziniert mich total.
Nee, auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass es halt zumindest für ihn persönlich, und wenn es aus seiner Perspektive ist, ist vielleicht auch das seine Perspektive, oder dass halt das bei ihm persönlich einfach noch nicht das da war. Und ich meine ganz ehrlich, es konnte auch nicht da gewesen sein. Also er war zwar nicht verletzt, aber wir reden ja auch immer darüber, wenn jemand verletzt ist, braucht er so und so lang, um dann wieder zu seiner Normalform zu finden. Und
dass das ein Faktor war, das würde ich auch auf keinen Fall, dem würde ich auch nicht widersprechen.
Du hast auf jeden Fall recht, dass man da durchaus die Magic noch ein bisschen mehr mit einbeziehen konnte, zumal ja dieses Magic-Team halt auch irgendwie eigentlich schon ein spezielles Team war. Also war ja eigentlich ein cooles Team, das irgendwo eigentlich hätte eine Ära prägen können, wenn Dinge nicht so gelaufen wären, wie sie gelaufen sind. Und was ich mir dann so ein bisschen in dem Zusammenhang teilweise dann gedacht habe, ich meine, diese Serie, es ist eine Jordan-Doku, es ist eine Unterhaltungs-Doku, aber sie ist vielleicht auch gar nicht da. Ich meine, ursprünglich war sie ja geplant für Juni, ne?
Ja.
Also nach den Finals. Und momentan, und vielleicht ist sie auch einfach nicht dafür gemacht, dass sie so die ungeteilte Aufmerksamkeit hat und so tief analysiert wird. Weißt du, ich meine, natürlich fällt Leuten dann auch irgendwas auf.
Also, weil die Zeit, die, das wäre ja, also direkt nach den NBA Finals und so, das wäre ja eine ziemlich tote Sportzeit gewesen. Das haben sie sich schon auch deshalb gesucht, weil sie damit dominieren wollten, um es von Michael Jordan zu sagen.
Ja, jein, würde ich sagen. Also natürlich hätte sie mehr Aufmerksamkeit als jetzt während der NBA-Saison, aber trotzdem bist du normalerweise, ich meine, wir reden jedes Jahr wieder darüber, okay, gerade Finals vorbei, dann Draft und dann geht Free Agency im Prinzip wieder los. Also im Normalfall, die Mühle NBA dreht sich ja normalerweise weiter. Und ich glaube schon, dass sie dafür gemacht ist, viel Aufmerksamkeit zu bekommen und halt die ganze Geschichte nochmal aus Jordans Sicht zu erzählen. Aber jetzt gibt es halt momentan, also jetzt dreht sich alles um diese Show. Also die komplette Basketballberichterstattung, abgesehen von ein paar Interviews hier und da, geht's weiter, geht's nicht weiter, dreht sich um diese Show. Jeder analysiert sie, jeder Podcast. Ich meine, wir reden jede Woche drüber, keine Ahnung, Zach Lowe hat jede Woche wieder einen neuen Gast. Bill Simmons, keine Ahnung, wie viel Podcasts er pro Woche drüber macht. Und im Endeffekt, jeder analysiert irgendwie und findet da wieder was, findet da wieder was. Und vielleicht ist es halt nicht zu 100%. Also es fallen halt einfach ganz andere Sachen auf. Und vielleicht ist es halt so gemacht, viel Aufmerksamkeit zu bekommen, aber halt nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und da fällt dir natürlich einfach noch ein bisschen mehr auf. Und klar, ich glaube schon, dass es halt für Jordan eine Möglichkeit ist, einfach zu sagen, okay, so sind die Dinge aus meiner Sicht nun mal. Und so, ich stelle das richtig, in Anführungszeichen, beziehungsweise ich stelle es aus meiner Perspektive richtig.
Genau, und ich finde, wenn man es genau so kennzeichnet, was ja überwiegend auch passiert, dann ist das ja auch super. Ja. Also ich bin dankbar dafür, dass man endlich mal seine Perspektive auch relativ ungefiltert bekommt, weil ich das total interessant finde. Ich finde es nur wichtig, das so zu kennzeichnen, weil was ich halt relativ viel wahrnehme, ist, dass halt Leute sagen, ja, so war das und deswegen ist er der Geilste und das ist die hundertprozentige Wahrheit, wie es damals passiert. Und es ist halt einfach offensichtlich nicht objektiv, was wirklich, wie gesagt, okay ist.
Ja.
Nur es wird halt als Dokumentation gekennzeichnet und nicht als wissenschaftliche Studie oder was. Oder als mein Kommentar auf mein Leben. So.
Ja.
Und letztendlich ist es das ja zum Teil. Und das verschwimmt halt so ein bisschen. Deswegen kann ich dann schon teilweise auch verstehen, warum dann jemand wie, ich glaube, Ken Burns war das, der ja schon relativ viele so renommierte Dokus gemacht hat, dass der dann sagt, gut, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich unter einer Doku verstehe.
Mhm.
Also ich kann die Kritik verstehen, aber wie gesagt, gerade in der jetzigen Zeit, ich nehme es sehr gerne. Ich denke mir nur manchmal, es wäre mit dem, was man hatte, vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ist immer noch also auf meiner persönlichen Skala ist es immer noch sehr weit oben. Es ist aber keine 23 von 10.
Ja, aber bei mir ist es schon doch, also nee, ich verstehe die Einwände auch. Also ich finde es auch okay, wenn da jetzt jemand sagt, ihm ist es zu einseitig irgendwo. Und aber ja, also ich habe für mich beschlossen, ich möchte es halt einfach, so banal es klingt, einfach so ein bisschen genießen, einfach weil es halt irgendwie schöne Erinnerungen hervorruft, weil es halt auch, wie gesagt, so ein bisschen einen anderen Einblick gibt, weil es auch, ich meine, diese Trainingseinheit mal reinzuschauen, finde ich sau cool und einfach, ja, für mich ist halt nochmal so ein bisschen diese Zeit zu durchleben. Und da habe ich mir auch gedacht, irgendwo, es ist halt schön, ja, oder ich finde es, bei Jordan war für mich schon immer so dieses Ding, ja, so dieser Asterisk, so er ist, ja, er war ein geiler Spieler, hat mega Spaß gemacht, er war halt ein Sack, so, ja. Und irgendwo habe ich so im Laufe der Doku, denke ich mir eigentlich ist es doch für mich irgendwo egal auf eine Art, weil einfach, er hat mir als, also natürlich fände ich es cool, wenn er einfach ein netter Kerl wäre. Und halt einfach, wenn er quasi Scott Burrell mit den Eigenschaften und dem Talent Michael Jordans wäre, so ungefähr, ja. Aber es ist nun mal in den seltensten Fällen so. Und das, was er gemacht hat, dem liegt wahrscheinlich schon auch dieser getriebene Charakterzug zugrunde. Und ja, er hat mir halt durch die Art und Weise, wie er Basketball gespielt hat, hat er mir halt ziemlich viel Freude bereitet. Und das ist jetzt das, was ich jetzt für mich so ein bisschen, worauf ich mich so ein bisschen konzentrieren will. Alles andere kann ich ja gar nicht erwarten. Also ich meine, also ich finde seine Methoden teilweise sehr fragwürdig, auch deren Umgang mit seinen Spielern. Aber irgendwo, er hat ja nichts Falsches in Anführungszeichen. Also er hat den Bogen nicht extremst überspannt bis zu dem Grad, wo du einfach sagst, okay, das geht gar. Also weißt du, wie ich meine?
Also ich glaube, er hat tatsächlich auch viel gemacht, was nicht so ungewöhnlich ist, um ehrlich zu sein. Also es wird dann jetzt halt dargestellt, aber also ich glaube, in vielen Teams wird sich mal im Training gehauen. Ja. Ich glaube nicht, das sind ja alles letztendlich Leute, die, wie die Amis immer sagen, competitive sind und die halt irgendwie ehrgeizig sind. Viele kämpfen um ihre Rolle in einem Team und in der Hackordnung und was auch immer. Ich glaube nicht, dass das so selten ist, dass sich Leute hauen. Es ist halt selten, dass einer so viel besser ist als alle anderen. Und halt das dann auch quasi auf die Art und Weise so auslebt. Aber auch das ist jetzt nicht irgendwie noch nie vorgekommen. So, ja. Sondern ich glaube halt, dass das gar nicht so ein krasser Ausreißer ist. Und natürlich, er kommt jetzt nicht rüber wie ein Engel. Aber für mich kommt er jetzt mit dem, was ich vorher gelesen habe und gehört habe und so und dem, was ich jetzt sehe, kommt er kein Stück schlechter rüber als vorher, um ehrlich zu sein, sondern eigentlich eher bestätigt das relativ viel von dem, was man wusste. Und es ist, also ich glaube, das ist einfach der beste Verkäufer aller Zeiten. Also unter anderem auch, weil er vor dieser Serie gesagt hat, dass er Schiss hat, dass die Leute jetzt denken, er wäre ein Arschloch. So viele, die sich mit der Materie befasst haben, dachten das vorher auch schon. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, alle gucken das jetzt und denken, Mann, Jordan, doch, der war schon geil. Das waren noch Zeiten. So, also so letztendlich schlimm. Und man sieht ja, wie die Verkaufszahlen von Air Jordan schnellen wieder in die Höhe. Die Leute kaufen das. Er ist auch 100 Jahre nach seiner Karriere einfach immer noch ein überragender Verkäufer. Und letztendlich, auch in dem Kontext kann man das Ganze sehen. Auch diese Aussage, weil letztendlich den Leuten, die sich vorher damit befasst haben, verrät sie nichts über ihn, was nicht vorher schon eigentlich einigermaßen bekannt war. Nur, dass es halt nochmal seine Perspektive dazu bekommt. Aber seine Perspektive ist ja auch nicht, Gott, ich war so ein schlimmer Typ, ich kann nicht mehr oder so, sondern es ist ja einfach, ja, so war das. Und ich war vielleicht nicht immer nett, aber letztendlich hat es mich dazu gebracht, dass ich halt den Erfolg hatte, den ich hatte. Und das ist ja auch okay. Also letztendlich, also natürlich kann man über viele Sachen streiten, aber letztendlich sind die Sachen, die er so gemacht hat im Teamkontext, wie gesagt, glaube ich, gar nicht unbedingt so selten vorgekommen.
Es ist halt vielleicht auch einfach so ein bisschen eine Frage der Erwartungshaltung. Also was erwarte ich denn jetzt von so einem Spieler? Erwarte ich wirklich den rundum perfekten Menschen, der eine Sportart nahe der Perfektion ausübt und dann aber auch noch das Feingefühl hat? Und ich meine, was kann ich erwarten? Wenn ich ein Basketballspiel anmache, kann ich erwarten, dass ich da jemanden habe, der sich alle Mühe gibt, gut Basketball zu spielen. Ich bin der Meinung, jeder sollte sich auch alle Mühe geben, mit seinen Mitmenschen gut umzugehen. Aber die Erwartungen, ich kenne den Typ nicht. Ich kann das alles nicht einschätzen. Da will ich meine, da kann ich meine Kompetenzen dann auch irgendwann überschreiten, wenn ich jede einzelne Tat und alles irgendwo analysiere. Und ich glaube, du hast schon recht, wenn du sagst, dass sowas nicht selten vorkommt und dass im Teamkontext das alles schwierig ist. Also das macht es nicht richtig, das macht es nicht besser. Aber für mich ist es halt so ein Ding. Ich konzentriere mich wirklich auf den Sport, weil was soll ich jetzt die Person? Ich tue jetzt weder so, als wäre Michael Jordan ein super Typ gewesen, noch muss ich jetzt immer hervorheben, ja, aber er war ja irgendwie ein Sack, weil ich kann ihn ja irgendwo, also
Ja, also es hilft auch nichts. Letztendlich ist es ja trotzdem einfach auch für, also nicht nur für dich, sondern für Millionen Menschen auf der Welt ein großes Idol. Und daran wird sich nichts ändern, nur weil man jetzt nochmal erzählt bekommt, dass er nicht nett war. Also häufig. Das ist ja, keine Ahnung, letztendlich, das lässt sich halt dadurch nicht irgendwie widerlegen. Und ich sag nur so, über Tim Duncan gibt's wahrscheinlich keine zehnteilige ESPN-Netflix-Doku, die sich 6 Millionen Leute pro Folge angucken.
Wer weiß, was da so kommt. Vielleicht so die Wahrheit über Tim Duncan und auf einmal...
wenn er das erste Mal in seinem Leben ein Interview geben
müsste. Ja, da geht einiges.
Das wäre so geil, wenn er dann auf einmal, also er soll ja so im Teamkontext mega lustig gewesen sein, wenn er das dann halt so in Form von einem Stand-Up-Special irgendwie raus hat. Genau. So ein Comedy-Roast mit Tim Duncan, der einfach einen raushaut nach dem anderen. Ja. Das würde ich mir auch angucken.
Das würde ich definitiv.
Der hatte halt letztendlich, abgesehen davon, dass er einfach keinen Bock hatte auf die Medien, der hatte halt keine Ecken und Kanten. Und letztendlich ist das ja auch was, womit man eine Geschichte erzählt mit Ecken und Kanten.
Ja, das ist so, wird gern als Grundlage genommen. Das stimmt. Was ich noch ganz interessant war übrigens, fand, war das, wo Scott Burrell sagt, so ja, er hat irgendwie nie so richtig realisiert, dass, also er wollte uns immer alle hochziehen, aber dass die meisten halt das, was er macht, einfach nicht machen konnten. Also da gar nicht dazu in der Lage waren, irgendwann an diesen Punkt zu kommen. Fand ich eine ganz interessante Aussage irgendwo.
Glaubst du, dass das stimmt? Also, dass Jordan wirklich gedacht hat, die anderen könnten, wenn sie sich nur anstrengen, so gut sein wie er?
Nee, das glaube ich nicht. Aber dass er sie in die Richtung bringen kann. Also, dass er sie da irgendwo, also ich glaube, dass er halt schon einen gewissen Standard einfach angelegt hat, der für andere einfach schwer bis gar nicht zu erfüllen war.
Ja.
So, den Eindruck hatte ich. Oder vielleicht den Eindruck scheint Scott Burrell gehabt zu haben. Und der war ja relativ nah dran. Hast du sonst noch irgendwas, so was du...
Er war ein besserer Baseballspieler, als ich es im Kopf hatte.
Abgesehen davon übrigens, dass ich keine Ahnung habe, was sie genau damit aussagen wollten mit den Zahlen.
Aber ja, das ist richtig. Fällt mir natürlich auch schwer, weil ich mich mit diesem komischen Sport einfach nicht befasse und es auch nicht mag. Also auch die ganzen Statistiken, die man so standardmäßig dazu immer abspult hier. Der hat so und so viel rumgedillt und keine Ahnung, und dann sind hier noch so ein paar Abkürzungen, und jeder, der sich ein bisschen mit Baseball auskennt, weiß dann natürlich sofort, was damit anzufangen ist. Aber was ich zumindest verstehe, ist, er hat in seinen ersten 13 Spielen jeweils die Keule geschwungen
und den Ball getroffen.
Was ja nicht so schlecht ist. Und also, keine Ahnung, auch diese ganzen Aussagen, die dazu kommen, ja, lass den das halt ein bisschen länger machen, dann würde es auch in die großen Ligen schaffen, und sowas versteht man ja schon.
Ja.
Und der Eindruck, den man da hatte, auch, also beispielsweise mit diesem legendären Sports Illustrated Cover, was sie ja auch da thematisiert haben mit dem Baggett Michael und so, das hatte ja eher darauf, oder das würde sich ja eher so deuten lassen, dass das halt eine Vollkatastrophe war. Und letztendlich war es halt, er war da natürlich nicht Michael Jordan, aber er war da halt irgendwie auch nicht unfähig komplett.
Ja. Und das fand ich aber ganz, ich fand es schon ganz interessant, so diese Hoffnung, irgendwas, oder diese Geilheit drauf, irgendwas Negatives zu finden. Also dieses Cover, finde ich, war nicht schon, also keine Ahnung, man hätte sie ja auch mit ein bisschen, ja, bisschen Distanz und ein bisschen objektive Einschätzungskraft, hätte man auch einfach sagen können, jetzt, ja, vielleicht hat er es nicht so gut drauf, er will es jetzt probieren, er hat natürlich andere Voraussetzungen als jemand anderes, das auch probieren zu dürfen, aber da dann irgendwie nach so kurzer Zeit dann irgendwie alles in die Tonne kloppen zu müssen, ja, irgendwo hat mich ein bisschen, ich fand generell, also ja, in der Folge haben sie natürlich auch sehr auf die Berichterstattung sind sie natürlich gekommen, also das nach dem, fand's nochmal, man wusste das ja irgendwo auch nach dem Mord an seinem Vater, wie das da halt dann Spekulationen aufkamen, es hätte irgendwo was mit seinem Gambling zu tun und so. Sorry, also das ist halt, ich fand da nochmal, bei mir ist dieses eine Zitat hängen geblieben, Coincidence anyone, wovor er aufgelistet wird.
Ja, ja.
Und wo ich halt echt finde, so, es ist, weiß ich nicht, an so einem Artikel arbeitet ja nicht nur ein Schreiber irgendwo. Und, also das ist jetzt natürlich ein Beispiel, aber irgendwo finde ich, man spinnt sich so schnell irgendwie, wenn man nicht drin ist, wenn man nicht alle Informationen hat, dann spinnt man sich so schnell aus irgendwelchen Fakten, Halbfakten, Spekulationen irgendwie eine Realität zusammen, so eine eigene Realität zusammen, die dann plötzlich zu so einer Gesamtrealität und zu einer ultimativen Wahrheit wird und verkauft es dann als das, ohne den richtigen Einblick zu haben. Und das finde ich einfach, fand ich in dem Kontext schon wahnsinnig daneben einfach. Also es ist in vielen Kontexten sehr daneben. Aber wenn jemand gerade seinen Vater verloren hat, dann irgendwie noch zu spekulieren, nur weil man sich gerade es irgendwie so zusammenreimt, dass der damit auch noch irgendwas zu tun haben könnte.
Ja, also da kann ich dir selbstverständlich nicht widersprechen. Ich musste mir nur gerade dabei denken, also ich habe so kurz überlegt, wie so ein Post von Wagner zum Thema Michael Jordan ausgefallen wäre. Ja. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch die Tage, bis die Zeit ist.
Ja,
noch.
Ja, genau, vielleicht so als großen Abschluss der Doku. Ja. Da können wir vielleicht noch mal irgendwie drauf zurückkommen. Übrigens, jetzt war was ganz anderes, was mir auch noch aufgefallen ist. Ist dir aufgefallen, dass, wie nervös er war vor seinem Comeback-Spiel gegen Indiana? Also es gibt sogar einen richtigen bildlichen Beleg, wie krass nervös er war.
Ja.
Er hatte seine Hose falsch rum an.
Ja, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Das fand ich schon eher witzig.
Ich dachte im ersten Moment so, haben sie das NBA-Zeichen hinten, aber dann, ja, da hat der Michael mal vor lauter Nervosität vorne mit hinten verwechselt.
Sind halt nicht mehr die Tidy Whiteys aus der MLB oder beziehungsweise aus seiner AA oder wo auch immer er gespielt hat.
Ja,
schon eher AA. Da malen die Mühlen etwas anders.
Ja, so ist es. Da sind die Seiten nicht so einfach zu identifizieren. Das fand ich witzig. Gut. Sollen wir zu den Fragen kommen damit oder möchtest du noch irgendwas?
Du bist ja unser Tontechniker und überhaupt, du solltest auf jeden Fall noch schauen, dass du die Lache von Jordan isoliert bekommst, wo er über Gary Payton lacht.
Ja. Und, ja, die ist stark.
Die ist schon eher witzig. Ja. Die sollte auf jeden Fall in dem Podcast dann auch immer mal wieder so ein bisschen wie die Kawhi-Lache. Das könnte man halt auch so ein bisschen.
Können wir so einen Wechsel so ein bisschen machen.
Ja. Ich meine, in der Hinsicht sehen wir wirklich, dass Kawhi die moderne Version von Jordan ist.
Ja, nur, dass Jordan öfter gelächelt hat, weil er da schon relativ oft.
Ne? Das stimmt.
Ich
habe Jordan noch nie so lachen gehört wie in der.
Ich auch nicht.
Klang auch irgendwie so ein bisschen weird, aber macht ja nichts.
Es kam schon von sehr tief unten, fand ich. Also er hat sich, glaube ich, aufrichtig amüsiert über die Aussage von Gary Payton.
Ja. Fand ich irgendwie ein bisschen weird. Aber, also ich meine, natürlich ist das auch sein Ding und er könnte auch nicht, also er wäre auch nicht er, wenn er jetzt nachträglich sagen würde, ja gut, das war schon ein bisschen ätzender, gegen den zu spielen, als gegen, wer war da nochmal, Shooting Guard?
Ich glaube, im ersten Spiel haben sie erstmal Schrempf tatsächlich auf ihn angesetzt.
Schrempf hat es, glaube ich, ein Spiel gemacht und dann hat es noch zwei Spiele.
Hawkins?
Ja, Hawkins hätte ich auch gerade gedacht, dass das wahrscheinlich der war.
Ja.
Wenn man dann sagen kann, ja gut, gegen Payton war es wahrscheinlich ein bisschen ätzender zu spielen, das wäre ja okay gewesen. Ja. Aber man kann es natürlich auch einfach komplett lächerlich machen.
Ja.
Gary Payton war doch ein eher Jordan-Athlet sogar am Ende, ne? Der ist, zumindest bei den Lakers ist er mit Jordan-Schuhen rumgelaufen.
Stimmt, ja. Stimmt. Ja, ich fand generell, das hat mir das so ein bisschen mehr, die 96 gefallen ist, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr abhalten können. Auch Sean Kemp hätte da durchaus noch mehr Sätze verdient gehabt, der war jetzt auch nicht so schlecht, aber.
Ja, vor allem sein Dank über Rodman, den sollte man nämlich einfach immer zeigen, wenn es irgendeine Chance dafür gibt.
Ja.
Egal, selbst wenn sie von mir aus über die Lakers der Saison 1972 machen, da können sie diesen Dank einfach trotzdem immer mal reinpacken, weil der Dank so geil war.
Ja.
So, das kann man jederzeit machen. Sean Kemp wurde halt gar nicht mal namentlich, glaube ich, erwähnt. Man hat nur dieses geile Schild einmal gesehen mit Legalize Camp.
Das war geil, ja. Ja, das war ziemlich gut. Ich fand auch, die Serie war halt, ich meine, in der Finalserie, die 3-0 steht, die ist halt im Normalfall auch einfach entschieden. Also es war dann.
Ja, also, ja, absolut. Also das Sonics-Team war zwar ziemlich geil, aber es war halt. Ich meine, das war ja aus Bulls Sicht, behaupten sie zumindest häufig so ihre beste Saison, auch wenn ich irgendwie immer noch finde. So, wenn ich mir jetzt heutzutage was angucke, dass ich halt defensiv das mit Grant statt Rodman irgendwie meistens noch ein kleines bisschen beeindruckender fand, aber sie hatten halt in der Saison ihre 72 Siege und sind auch durch die Playoffs geflügt.
So. Ja, da waren sie vielleicht noch ein bisschen tiefer irgendwie.
Ja,
also weißt du, so mit Kukoc und Harper noch möglich und Kerr, also so diese, dass sie situativ irgendwie reagieren konnten, weiß ich nicht, alles da. Aber da waren sie natürlich, und da war, also da, das Team war ja auch mit, da war Jordan auch nochmal halt auf seinem. Ich bin ungefähr so viel besser als ihr anderen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, Niveau. Also von daher.
Aber jetzt übrigens, das ist noch was, da bin ich bei den letzten beiden Folgen gespannt, weil ich habe gehört, dass Stockton aus dem Grund nicht mitgemacht hat, weil er nicht Teil von einem Jordan-Infomercial sein wollte.
Mhm.
Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt oder ob das nur ein Gerücht ist, aber also wir werden es ja herausfinden, weil die nächsten beiden Finals sind ja nun mal gegen die Jazz. Bei Malone und so bin ich auch gespannt, weil es gibt ja, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, dass es auf Fox News oder Fox irgendwas eine Sendung von der Tochter von Jeff Hornacek mit Jeff Hornacek gibt, die irgendwie heißt Guarding Michael Jordan oder irgend so ein Quatsch? Also die arbeitet nämlich sowieso für Fox News, so als Moderatorin.
Und
die machen so eine Sendung zusammen.
Nee.
Ist einigermaßen lustig. Deswegen frage ich mich halt, wieso die Jazz-Perspektive auf die letzten beiden Finals dann dargestellt werden wird.
Da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin natürlich.
Aber ja, Horny Hornacek macht tatsächlich, das musst du mal reinpfeifen, das ist ganz groß.
Das werde ich relativ zeitnah tun, auf jeden Fall. Das ist geil. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie heroisch dieses Flu-Game darstellen werden.
Ja. Das wird. Und ob er jetzt dann endlich sagt, gut, he walks often.
Stimmt.
Ich hab morgens. Das habe ich ja neulich wirklich eigentlich genug versucht durchzubringen, ja, dass es letztendlich so war. Aber ja, letztendlich wird er halt sagen, dass er eine schlechte Pizza gegessen hat.
Ja, was gut auch sein kann.
Klar.
Alles ist möglich.
Mit so einer Buddel Scotch.
Das stimmt, wahrscheinlich eine schlechte Pizza. Und, ja, vielleicht. Who knows? Damit, wir können jetzt einen ganz smoothen Übergang zu den Fragen eigentlich machen, weil wir zum Einstieg noch eine Frage zum letzten Tanz haben. Das wäre eigentlich jetzt so für den Übergang nicht schlecht, oder?
Ja.
Denn Mörschel hat gefragt, wer der Spieler vom letzten Tanz ist, den wir durch die Doku in einem anderen Licht sehen. Positiv wie negativ. Oder ist da sogar einer, den wir so gar nicht mehr auf dem Schirm hatten? Also ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, Jordan hat für mich hat sich die Wahrnehmung ein bisschen verändert. Ich sehe ihn jetzt weder positiver noch negativer, aber für mich hat sich die Wahrnehmung so ein bisschen verändert.
Ich würde auch sagen, dass das Bild halt ein kleines bisschen runder geworden ist, ja, und ich ihn aber ehrlich gesagt eher positiver als negativer sehe.
Wenn dann ja, ja.
Also trotz allem Zynismus und trotz allem, ich halte ihn für einen Verkäufer, was irgendwie da mit drin ist und was auch bei dieser Serie für mich mitschwingt, ist das trotzdem. Insgesamt kommt er kommt halt einfach gut rüber und er war halt irgendwie schon, ja, ein interessanter Dude. Also, wie gesagt, bisschen komischer Vogel, glaube ich, und in vielerlei Hinsicht auch einer, der, mit dem man vielleicht nicht unbedingt abhängen möchte, weil der Humor, der teilweise so durchkommt, ist ganz schön platt, muss ich sagen, aber egal. Insgesamt kommt er halt einfach, finde ich, nicht schlecht weg.
Ja. Nee, finde ich auch. Also, und er ist ein spezieller Charakter und das muss man ja vielleicht auch einfach akzeptieren. Ich meine, wir sind ja nicht alle gleich, also es ist halt einfach dann
ja so. Für mich tatsächlich auch, was positiv ist, ist nochmal zu sehen, wie Phil Jackson wirklich, ja, das geschafft hat, diese Charaktere einfach so ein bisschen zu leiten und irgendwie auf eine Linie zu bringen und halt Freiräume zu gewähren, wo das sein musste und auch mal was eine Ansage zu machen, wo das sein musste, halt einfach so diese Psychospielchen. Also ich habe das ja auch schon öfter mal im Podcast gesagt, dass ich halt irgendwie so das Konzept von der Triangle Offense als die hat jetzt hier alles gerettet und das ist die Allzweckwaffe für immer, halt total überschätzt finde. Also ich finde, das ist ein gutes Konzept, das dir aber letztendlich auch nicht viel bringt, wenn du keine guten Einzelspieler hast, aber halt einfach dieses Psychologische, wie er mit den Leuten umgegangen ist und halt auch einfach realisiert hat, was er da hatte an Jordan und an Pippen und so und was er irgendwie tun musste, um die dann auf eine Linie zu bringen. Das finde ich halt ziemlich beeindruckend und ich finde, das kommt ganz gut rüber.
Ja, also Jackson finde ich auch, hat für mich auch nochmal oder wieder gewonnen. Ich meine, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass er durch seine Zeit bei den Knicks irgendwie so ein bisschen an Ansehen verloren hat. Einfach natürlich auch in andere Funktionen, aber dass da zumindest sein Coaching in der Wahrnehmung oder auch, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, jetzt auch in meiner persönlichen Wahrnehmung, so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und das finde ich auch, dass das nochmal sehr, sehr in den Vordergrund gerückt wird und halt positiv in den Vordergrund gerückt wird, auch zu Recht, weil, also wie er das halt managt einerseits. Und ich finde aber schon auch das Spielerische. Also ich meine, ja, die Triangle, also ist sicherlich, es gibt, nee, das System gibt es in meinen Augen auch einfach nicht. Also das, nee, also aber es nicht. Ist halt einfach, es ist, glaube ich, schon ein sehr gutes System. Es war damals ein sehr gutes System, einfach auch mit der Art und Weise, wie damals gespielt wurde. Einfach,
ja, weil du. Und auch mit dem Konzept teilt den Ball. Das ist ja das Wichtigste daran.
Ja, genau.
Und ob man das dann Triangle Offense nennt oder wie auch immer. Also letztendlich ist das ja das Wichtigste. Teilt den Ball und bewegt euch. Ja.
Und das fand halt ich ganz
in einem gewissen Konstrukt.
Ja, voll, absolut. Und das fand ich ganz cool, auch dann nochmal kurz in diese Zwischensequenz zu der 93er, 94er Saison, der ersten nach Jordans Rücktritt, dass sie da das auch nochmal so ein bisschen hervorgehoben haben einfach, dass ja, Triangle, klar, sie hatten Jordan, aber es hat auch ohne Jordan, ist dann eben gerade, was du gerade gesagt hast, dieses teilt den Ball und bewegt euch, das ist dann halt nochmal viel, viel mehr durchgekommen. Da hatten sie auch ein paar ganz schöne Sequenzen drin, klar, das sind dann irgendwie Highlights und das ist jetzt nicht, lief nicht alles so smooth, aber sie waren in der Saison ja wirklich richtig, richtig gut und von daher, das fand ich ganz cool zu sehen. In dem Zusammenhang auch, ich fand es ein bisschen schade, weil auch halt Pippen halt eigentlich, wie gesagt, abgesehen von dieser zweiten Folge, die sich halt um ihn drehte, mehr oder weniger eine Randnotiz ist irgendwo. Also man sieht ihn schon immer wieder und jetzt wird halt, dann kommt er zurück und es wird halt nochmal dieses beschissene Knicks-Spiel halt so in den Fokus gerückt. Und natürlich ist das ein schwarzer Fleck auf seiner auf seiner Weste. Und natürlich hat er sich da bei weitem nicht mit Ruhm bekleckert. Aber es ist halt trotzdem so, ich weiß, irgendwie hat letztens auch so die Diskussion, ich weiß gar nicht, ob es war, glaube ich, auch bei Zach Lowe oder so. Im Zweifel eigentlich bei mir immer bei Zach Lowe. Also von daher.
Nein. Vielleicht war noch ein Van Gundy mit
involviert, ja, genau, meinst du? Ja, genau. Aber da hat er halt auch gesagt, also bei Pippen, es ist halt irgendwie krass, wie dann doch dieses eine Spiel bei ihm immer wieder hervorgekramt wird. Also ich glaube, es war Michael Wilbon, glaube ich, war da sogar da. Und der hat es dann gesagt, dass dieses Spiel immer wieder hervorgekramt wird. Und wenn Pippen halt, also so mies das war, ne? Aber wenn Pippen halt sonst nicht viel gemacht hätte, dann wäre das was anderes. Aber ich meine, der Typ hat halt einfach einen riesen Anteil an der, ja, wahrscheinlich beeindruckendsten Phase eines Teams der letzten 30 Jahre.
Ja, auf jeden Fall.
Und zählt einfach zu den krassesten Wing-Defendern, die diese Liga jemals gesehen hat, ist im erweiterten Kreis der beste Spieler ever. Und da halt immer so wieder auf
und dieses... Und ist jetzt die beste Second Banana, der beste Teammate quasi, ja, aller Zeiten.
Ja.
Im Prinzip, also könnte man sagen, der sich am besten mit seinem Superstar-Teammate ergänzt hat.
Ja, genau. Und da halt dann immer wieder auf dieses eine Ding, das zugegebenermaßen da wirklich ein Ausschlag nach unten war, aber da halt das immer wieder so hervorzuheben. Und dann fand ich es jetzt halt, dass es in dieser Doku auch nochmal so zentral ist, so zentral war, fand ich irgendwie ein bisschen... Also sie haben schon rübergebracht, dass Pippen die Bulls auch getragen hat, aber sie haben so dieses... Ich meine, er war diese Saison halt wirklich in der MVP-Konversation und hat da irgendwo, ja, also ich fand, es wurde ein bisschen zu sehr dramatisiert irgendwo. Und gleichzeitig aber, wenn wir bei positiver oder negativer Wahrnehmung sind, ich nehme Pippen tatsächlich noch ein bisschen positiver wahr, weil ich irgendwie auch so, wenn Steve Kirby ihn spricht, auch so, wenn man so ein bisschen so zwischen den Zeilen liest, was man eigentlich überhaupt nicht machen sollte, zwischen den Zeilen zu lesen. Weil
niemals.
Da kommt zu viel Spekulation bei rum. Nein, aber ich fand, es kam so ein bisschen der Eindruck auf, dass er eigentlich wirklich, abgesehen von dieser Aktion, ein sehr, sehr guter Teammate war. Also nicht nur in Bezug auf den Superstar, sondern wirklich einer war, der ja, sehr, sehr zugänglich war mit seinen Teamkollegen. Und ja, für mich, ich habe irgendwie noch ein bisschen eine positive Warnung von Pippen irgendwo. Trotzdem.
Ich weiß nicht, die hat sich bei mir jetzt nicht groß geändert. Wenn dann eher fast negativer, weil ich das ursprünglich vergessen hatte, dass er Anfang der 97er, 98er Saison Trade gefordert hat. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Aber nee, insgesamt ist meine Meinung von Pippen immer, die Aktion war kacke. Egalisiert aber oder übertrifft auf keinen Fall 10, 12 Jahre perfekter Teammate, den alle geliebt haben, ja, in dem Team, der irgendwie auch vor allem dieses in Anführungszeichen kranke Alpha-Tierchen Jordan ein bisschen ausgeglichen hat, weil er halt nett zu den Leuten war und ihnen irgendwie danach so erklärt hat, hey, ich habe das auch schon durchgemacht, so schlimm ist der gar nicht hier, du wirst schon zurechtkommen, so nach dem Motto, der halt einfach so dieses emotionale Gegengewicht, ja, gebildet hat und dazu jemand war, der halt dann irgendwie über Jahre von der Organisation auch ein bisschen wie Scheiße behandelt wurde und dass man dann, ja, einen zugegebenermaßen ziemlich fetten Aussetzer hat, ist okay. Also wie gesagt, sehe ich nicht so, dass man jemanden dafür dann irgendwie auf ewig verteufeln müsste. Auf keinen, ja, Fall.
Finde ich auch. Wie gesagt, und in meinen Augen wird es ein bisschen zu groß gemacht. Klar, dass er jetzt dann in der Doku natürlich sagt, ich würde es wieder so machen.
Ja, ist natürlich irgendwie ein bisschen unsinnig, aber also die Probleme, die er hat, was den verletzten Stolz angeht, die sind halt, glaube ich, immer noch genauso da, wie bei Jordan auch. Jeder wahrgenommene, ob nun echte oder unechte Feind für ihn auch, ja, immer noch da ist. Dazu natürlich, weil die Doku das ja erreichen wollte, bei mir positiver Isaiah Thomas und Jerry Krause natürlich. Die ja einfach nur so als die negativen Buh-Männer dargestellt werden, was mir ein bisschen zu plump alles ist. Aber
bei Thomas fand ich es aber gar nicht. Ich fand, Thomas' Interviews waren so, hat ihn jetzt gar nicht so negativ im
Naja, also es ist halt irgendwie, er sagt dann was und dann kommt die Gegendarstellung, wo die Leute sagen, ja, aber Isaiah war ein Arschloch und dann kommt halt auch nichts mehr dazu. Und also er war ja auch wirklich einfach unangenehm, ja, und war, also es hat ja seine Gründe, dass in der Liga zu dem Zeitpunkt dann einfach auch keiner mehr ihn mochte. So, das hat ja alles Gründe, aber keine Ahnung. Es kommt, finde ich, alles vielleicht ein kleines bisschen negativer rüber, als es sein müsste. Aber wie gesagt, da sind wir wieder dabei, dass es halt die Jordan-Perspektive ist. Nur es wurde ja auch nach negativ gefragt.
Sonst gut, positiv natürlich Scott Burrell, super Typ.
Sympathisch.
Sehr sympathisch, ja. Also sowohl bei diesen Zwischenschnitten als auch dann bei den Interviews. Horace Grant irgendwie fand ich, ist irgendwie auch, wirkt halt so gemütlich, in sich ruht irgendwo.
Von Horace Grant Hatten die den eigentlich interviewt zu dieser 94er-Serie? Ich meine 95er-Serie?
Der kam da schon. Doch, da war doch das, wo sie gesagt haben, 45 ist not 23. Wo Nick Anderson das, als Nick Anderson es gesagt hat und Horace dann sagt, ja, und dann habe ich, then I heard 45 is not 23 and I, oh man. Weißt du, war ja. Und dann gab es auch den Übergang, dass er in Spiel 3 oder was es dann war, halt irgendwie so dominiert hat. Ja. Also von daher war er da schon, war schon mit drin. Aber ich weiß nicht, ich weiß aber auch nicht mehr genau, was er jetzt da gesagt hat.
Ich glaube, viel mehr war es nämlich nicht, aber ist er auch Wumpe. Ja. Wie gesagt, es ist nicht die Horace Grant-Doku.
Ist es nicht.
Ich weiß nicht, nächstes Jahr.
Für Toni Kukoc nicht die große Liebe zu beiden, sowohl zu John als auch zu Pippen, hatte ich so ein bisschen, wenn sie so.
Es wäre eigentlich bei allem, was man so dazu weiß, wäre es auch schockierend, wenn er die beiden lieben würde, so richtig.
Ja. Wie gesagt, eine meiner Lieblingsaussagen hat immer noch so, die kannten mich gar nicht.
Das finde ich auch ziemlich
geil. Was wollten die? Das war jetzt nicht gut, aber auch so später, er hat das, ja, keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen zu viel. Aber sonst, ich habe eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo das meiste, ich finde es bei ein paar ganz cool, sie mal wieder zu hören. Ich wundere mich aber tatsächlich, wie wenige aus diesem Bulls-Universum zu Wort kommen. Also, das halt auch jetzt zum Beispiel. Also ich meine, Judd Bushler ist drin, aber Randy Brown hätte ich zum Beispiel noch mehr erwartet, dass der irgendwie noch ein bisschen mehr dabei ist. Dann, gut, Ron Harper gibt ja nicht so gern Interviews, ne?
Ja, also er war auch schon ein, zwei Mal
ja, kurz genau, so zu kurz, sehen, aber also nicht, genau, aber nicht so ausführlich. Also er war halt nur so ein kurzer Auftritt. Luke Longley oder sowas?
Ja, da habe ich mal gehört, dass der ziemlich schwer zu erreichen wohl ist teilweise, okay. Weil der in Australien zeitweise im Outback sich einfach nur aufhält. Vielleicht war das das Problem, also. Er war ja letztes Jahr bei der WM, glaube ich, als Assistant Coach oder so von Australien dabei und hat da dann auch irgendwie ein, zwei relativ lustige Interviews gegeben. Also die sind ja so unglücklich gegen Spanien.
Ah, ja,
ich glaube, im Halbfinale haben sie ja verloren und er meinte danach irgendwie jedes Mal, wenn every time Spain plays against us, they get kissed on the dick by God. Deswegen schade, aber ja. Also keine Ahnung, vielleicht war der einfach nicht aufzutreiben.
Kann sein.
Hätte er auch noch was Negatives gesagt, wer weiß.
Bestimmt nicht.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Australier kennen negativ nicht. Nee, aber sonst würden jetzt keine einfallen, irgendwie der jetzt nochmal hervorgehoben oder halt irgendwie sogar vorgestochen wäre.
Nee, also ich finde tatsächlich, also ich hatte jetzt vorher auch keine hohe Meinung aber von Jerry Reinsdorf, aber er kommt jetzt für mich auch nicht unbedingt besser rüber, weil das irgendwie so ein bisschen, ich finde halt so die negativen Sachen, die schiebt er halt dann so einfach ein bisschen posthum Jerry Krause in die Schuhe. Und da hat er einfach, glaube ich, wahrscheinlich mindestens genauso großen Anteil an allem dran. Deswegen finde ich es so ein bisschen unehrlich, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, solche Sachen sind auch nicht dafür gemacht, dass man danach den Besitzer von einem Team sympathischer findet.
Das glaube ich auch nicht. Ich finde es aber doch geil, wie monoton er halt spricht und wie regungslos und emotionslos.
Sein Gesicht ist so wie Karl Malone in den Finals.
So ähnlich, ja, genau. Und ja. Damit können wir, würde ich sagen, haken wir den letzten Tanz ab und gehen zu beim nächsten ganz großen Liebe beim Basketball, den Stats.
Tja.
Philipp hat nämlich gefragt, wie es nach meiner Liebeserklärung von letzter Woche mit einem kleinen Stats 101 wäre. Welche Stats, mal abgesehen von den Klassikern, Punkte, Rebounds, Boxscore, halten wir für aussagekräftig? Wie nähern wir uns Spielern, Teams an, die wir noch nicht oft spielen oder die wir nicht oft spielen sehen können? Ja, Ole, nachdem ich ja sowieso keine Stats anschaue, wäre das jetzt dein Auftritt.
Okay. Also, Anfang zumindest. So ganz allgemein sind für mich erstmal bei Teams sind sowohl Offensivrating als auch Defensivrating erstmal ziemlich wichtige Indikatoren, die ich mir immer angucke. Also halt gerade im Vergleich zu, wie schaut's in der Liga aus, was individuelle Spieler angeht, ist halt meiner Meinung nach bisher so richtig gut nur die Offense zu erfassen. Defense eigentlich eher nicht. Offense kann man auch da ganz gut mit dem individuellen Offensivrating machen. Man kann sich anschauen auch so On-Off-Zahlen beispielsweise, also wie performt das Team, wenn jetzt der Spieler drauf ist im Vergleich zu, wenn er nicht mit drauf ist. Da kann man teilweise bei sowas auch dann was für die Defense, also wenn man da aufs Defensivrating guckt, kann man sich manchmal auch was von ableiten, aber da ist eigentlich letztendlich zu viel Streuung drin, weil einfach Defense individuell, das ist, also es wird immer noch gesucht nach der perfekten Metrik, um das rauszufinden, aber so richtig da ist sie nicht, weil einfach zu viel mit reinkommt. Allein schon so bei Kawhi Leonard beispielsweise, da kannst du halt sagen, ja okay, der meldet seine Leute ab, aber es ist teilweise ein bisschen schwer zu messen, wenn zum Beispiel sein Gegenspieler dann einfach gar nicht mehr angespielt wird und alle anderen dann 4 gegen 4 spielen und er halt auf Kawhi Island abgesiedelt ist, dann kann er ja trotzdem nichts daran ändern, wie jetzt jemand dann von den anderen 4 auf den Korb wirft. Also deswegen ist es da einfach relativ schwierig, das so allgemein zusammenzufassen. Aber ja, also ich glaube, für den ersten Blick schaue ich mir tatsächlich solche Sachen an und dann kann man halt irgendwie beliebig weiter in die Tiefe gehen. Also so bei NBA.com Stats beispielsweise kann man sich ja auch Playtype-Stats angucken, wenn einen halt interessiert, auf welche Art und Weise ein Spieler seine Punkte macht, wie erfolgreich er dabei ist. Punkte pro Play finde ich da halt immer ganz interessant, also weil man da halt sehen kann, wie das Team abschneidet, wenn entweder der Spieler aus einem Play heraus abschließt oder den Ball weiterspielt und der Nächste dann direkt abschließt. Solche Geschichten. Also letztendlich, man kann da halt ganz viel in die Tiefe gehen, aber so für den ersten Eindruck sind so Sachen wie, also gerade bei Teams, Net-Rating, Defensiv-Rating, Offensiv-Rating, das hilft erstmal für so einen allgemeinen Überblick und dann kann man halt aber auch einfach noch viel, viel weiter in die Tiefe gehen. Also wir können uns, glaube ich, mal überlegen, ob wir da irgendwann mal eine ganze Folge vielleicht zu machen. Vielleicht musst du da dann einfach nicht zuhören.
Ja, ich mach dann die Begrüßung, schalt dann ab und mach die Verabschiedung wieder.
Ja, und dann, genau. Ja, dann. Ja, das können wir mal überlegen, weil letztendlich gibt es da natürlich unfassbar viel, aber ja, wie gesagt, das sind so die ersten Sachen, auf die ich da schaue.
Ja. Ja, gut, bei mir ähnlich. wenn ich überhaupt mal drauf schaue. Nee, Quatsch. Aber ja, ich finde auch gerade so die situativen Geschichten finde ich ganz interessant. Jetzt mal abgesehen von Offensive und Defensive Rating, dass halt, also ja, Points in the Paint oder wie hoch ist der Anteil langer Zweier, wie hoch ist der Anteil von Dreiern oder auch wie
ja, genau. Also Three-Point-Attempt-Rate, Free-Throw-Rate und sowas, das sind auch Sachen, die ich mir eigentlich zum Beispiel immer angucke.
Genau, oder wie, also die, ich finde die Shooting-Stats ganz interessant oder Shooting, also wie, aus welcher Distanz ein einzelner Spieler abdrückt, wie verteidigt er abdrückt, wie oft, wie erfolgreich und so. Also den Mix finde ich mir noch ganz interessant, also dass man so ein bisschen, also du guckst ja jemanden an und denkst, okay, der, weiß ich nicht, ist ein bisschen, weiß ich nicht, geht gern contestet hoch und im Endeffekt, dann kannst du halt schauen, tu das wirklich und merkst aber, man macht da eigentlich gar nichts. Ich habe jetzt halt irgendwie gerade 3 Ausschnitte gesehen, gerade wenn man halt Mannschaften oder Teams oder Spieler nicht so oft sieht, habe jetzt halt 3 Ausschnitte gesehen, in denen es halt so war, aber im Endeffekt ist es im Großen und Ganzen ist es gar nicht so. Also da finde ich schon, da hilft es einem schon, sich da irgendwie so ein Bild zu bauen. Also deswegen, also nochmal letzte Woche, es war jetzt kein Rant komplett gegen Stats, es war eher so, ich glaube, die Quintessenz war eher, dass es halt dass es mir besser gefällt oder dass halt etwas Theoretisches als Basis genommen wird, das eigentlich mit dem Eigentlichen nichts zu tun hat und dem dann halt und halt nicht das Lebendige genommen wird als Basis. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Quintessenz daraus. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon ganz cool, also gerade um sich halt irgendwie so ein Bild machen zu können. Und gerade um, wie gesagt, auch teilweise dann eben wenn man eben nicht so im Team drin ist, und ich meine, das ist bei 30 Teams, ist es ja ganz normal und über 400 Spielern, wie wir jetzt gehört haben durch diese SMS, ist es halt, kannst du nicht jeden sehen und dann ist halt mal ganz schnell, dann ist halt der Eye-Test allein auch nicht, gibt dir auch nicht die Möglichkeit, irgendwie eine fundierte Meinung abzugeben, einfach weil du nicht alles siehst und auch nicht alles wahrnehmen kannst und so. Selbst dann die Wahrnehmung halt doch irgendwie dann schnell irgendwo getrübt ist durch gewisse Vorannahmen und so, da helfen solche Geschichten, finde ich schon.
Ja, genau. Und dann ist es halt einfach immer eine Frage letztendlich, was man jetzt genau wissen will. Also wenn man rausfinden will, wie kommt jetzt jemand, der viele Punkte macht, an diese Punkte, dann gibt es dafür ganz viele Metriken. Wenn man halt schauen will, wie verteidigt das Team, wenn der drauf ist, dann kann man da auf vereinzelte Sachen schauen. Also es gibt ja mittlerweile wirklich sau viel. Gibt halt wenig, oder für mich gibt es jetzt keine Zahl bei der, oder keine so Einzahlmetrik, bei der ich sagen würde, die erklärt mir jetzt wirklich alles. Also so diese ganzen Geschichten wie Player Efficiency Rating, Real Plus Minus oder so. Da ist schon überwiegend so, dass die guten Spieler da auch gut abschneiden. Aber nichts davon reicht. Also für mich reicht es jetzt nicht aus zu sagen, hier, Giannis hat ein Player Efficiency Rating von 31, also ist er der Babbo. Also das reicht mir jetzt halt noch nicht, sondern man muss halt irgendwie auch noch auf relativ viele andere Sachen schauen.
Das stimmt. Damit weiter, oder?
Schwöre.
Gut, LaFlo23 hat gefragt, wenn Pick getradet wird, wann und warum werden sie geschützt und wer legt das fest? Also die geschützte Position und ob er geschützt wird. Also im Endeffekt ist es Verhandlungssache. Also da sagt jetzt zum Beispiel, Team A möchte Spieler C haben und Team B sagt, ich möchte euren Pick. Dann sagt halt Team A, könnt ihr haben, aber halt nur Top 3 geschützt. Dann sagt Team B, das reicht uns nicht, dann mach lieber nur Top 5 geschützt. Nee. Das war jetzt Quatsch. Top 1 geschützt, Team B. So. Also im Endeffekt wird es ausverhandelt.
Genau. Also, und da gibt es mittlerweile auch nur noch relativ wenige Grenzen, was die Kreativität angeht. Also gerade bei, ich glaube, Daryl Morey war der Erste, der das mal erfunden hat, dass es quasi so eine Reverse Protection gibt. Also quasi, dass der Pick innerhalb der Lottery sein muss. Sonst wird es später passieren und nicht halt genau andersrum. Da gibt es relativ viel Spielerei, aber letztendlich ist da, glaube ich, so ziemlich nichts verboten, sondern letztendlich ist es einfach eine Sache, was können die Teams aushandeln. Ja.
Genau.
Also im Zweifel sollte man immer, wenn es geht, irgendeinen Schutz drauf kriegen, weil sonst dumpt man irgendeinen Pick und der wird dann der Nummer 1 Pick und Kyrie Irving. Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Nicht, dass es gut wäre, Kyrie Irving in seinem Team zu haben, du weißt, wie das ist, aber
ich
die Theorie von Kyrie Irving war ja mal ganz gut. Ja. Und die Theorie von einem Nummer 1 Pick.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, apropos Picks, die Lakers haben einige abgegeben im Trade mit den Pelicans für Anthony Davis und Tom74 fragt, dass, also seiner Meinung nach hätten die Lakers eher Lonzo Ball behalten sollen anstelle von Kyle Kuzma und ob wir denken, dass es ein mögliches Szenario gewesen wäre oder wollten die Pelikane Kuzma überhaupt nicht dafür unbedingt Ball. Also ich stimme ihm auf jeden Fall, also meiner Meinung nach hätte es aus Lakers Sicht schon durchaus Sinn gegeben, Lonzo zu behalten, einfach weil er, glaube ich, besser ins Konzept passen würde. Also er braucht den Ball nicht lange in der Hand, er gibt ihn schnell ab. Er kann Playmaking und Defense liefern, mittlerweile auch Shooting, da komme ich gleich noch dazu. Also er hätte damit zum Beispiel Bradley, den er eventuell dann, sagen wir mal, gefühlt aus der ersten Fünf vielleicht verdrängt hätte, wenn wir jetzt einfach nur die Starting Five uns anschauen.
Ja, oder Rondo aus der Rotation.
Oder Rondo aus der Rotation, genau. Hätte er dann irgendwie verdrängt und ich glaube, er hätte die Lakers schon so ein bisschen besser ausbalanciert. Also du hast jetzt zumal du ja auch, wenn du LeBron auf der Bank hast, dann noch einen Playmaker hast, der mit Davis vielleicht das ein oder andere hätte anstellen können. Also gleichzeitig ist natürlich dann die Frage, wie er sich dann in LA entwickelt hätte. Also wir haben jetzt, oder es wurde jetzt auch thematisiert, glaube ich, irgendwo habe ich es letztens gesehen, als Lonzo interviewt wurde. Ich weiß, vielleicht war es sogar im JJ Redick Podcast, um mal einen anderen mit reinzubringen. Aber da hat er eben auch nochmal erzählt, wie das halt mit dem Shooting-Coach von den Pelikanen so vor sich ging und wie wichtig das halt war. Und ist natürlich, ist die Frage, wie das jetzt in L.A. gekommen wäre, ob er dann wirklich die Sicherheit gefunden hätte oder ob er seinen Wurf so umgestellt hätte. Und er hat natürlich dann in New Orleans auch die Chance bekommen, die Sicherheit zu finden im Laufe der Saison, dann auch wirklich, dass da ein gewisser Automatismus reinkommt. Und ist natürlich die Frage, wie das in L.A. grundsätzlich funktioniert hätte. Also von daher, aber ich glaube, grundsätzlich hätte er schon besser gepasst. Ist halt, der Punkt ist halt, ob die Pelikane, ich glaube nicht, wenn du Ingram dir holst, wenn du Zion draftest, wenn, ich weiß nicht, ob du dann halt unbedingt Kuzma brauchst. Also
sie hätten noch weniger, also sehe ich ganz genauso, sie hätten weniger Platz für Kuzma gehabt, der übrigens auch 3 Jahre älter ist als Lonzo und nicht unbedingt dieses Lottery-Type-Talent-Upside-Potenzial noch hat. Also für mich ist das halt da dann auch einfach ein Faktor, dass sie halt gedacht haben, okay, welcher von den Spielern, die wir hier bekommen können, hat die Chance, vielleicht zu einem Star noch zu werden. Und also ich glaube jetzt nicht, dass aus Lonzo ein Superstar wird. Ich denke auch nicht unbedingt, dass die Pelicans das so sehen, aber dass das halt schon jemand ist, der zu dem, was sie haben, gut passt. Und ich meine, man hat das ja jetzt auch in der relativ kleinen Stichprobe mit Zion auch schon gesehen, dass die beiden durchaus gut harmonieren. Und wenn man bedenkt, dass er gerne Lobs wirft und Zion gerne Lobs reindrückt, dann war das ja auch absolut eine Hoffnung, die sie schon von Anfang an hatten. Und das ist halt einfach dadurch ein viel wertvolleres Asset. Also selbst wenn Lonzo sich nicht behaupten sollte in New Orleans, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber sagen wir mal einfach, das wäre so, dann hätte er nach einer nicht so erfolgreichen Saison immer noch einen höheren Trade-Wert als Kyle Kuzma, weil Kyle Kuzma hätte in dem Team auch um seine Rolle kämpfen müssen, hätte es nicht unbedingt leicht gehabt, glaube ich, mit den Leuten, die sie da so haben und ist halt einfach 3 Jahre älter. Also Kuzma wird jetzt in 2 Monaten 25, was halt nicht heißt, dass er irgendwie fertig mit seiner Entwicklung ist oder sich da gar nichts mehr tun kann, aber er ist auf jeden Fall schon näher an seinem, sagen wir mal, fertigen an seinem fertigen Ich, als Lonzo es ist.
Absolut.
Und Lonzo es hat einfach das größere Talent. Deswegen war das schon der Spieler, den die Pelicans auch lieber haben wollen.
Denke ich auch. Also von daher, ich glaube auch nicht, dass da irgendwie irgendwo ein Szenario gewesen wäre, in dem die Pelicans gesagt hätten, ja, okay, gebt uns Kuzma und behaltet Lonzo irgendwo. Weil es hätte einfach nicht viel Sinn ergeben. Also wenn, dann hättest du, auch das hätte nicht viel Sinn ergeben, aber dann, wenn, dann eher Ingram, einfach vom Spielertyp her. Aber hätte, ja, wie gesagt, für die Pelicans hat im Endeffekt, eigentlich war vielleicht Lonzo, ja, wertvoller als Ingram war er jetzt nicht unbedingt, aber er war halt einfach ein wertvoller Part des Ganzen irgendwo. Von daher glaube ich nicht, aber er hätte durchaus auch ganz gut nach LA gepasst. Also da stimme ich auf jeden Fall zu.
Ja, das glaube ich auch. Zumal auch wirklich ja, Kuzma ein bisschen das Problem hat, dass er jetzt spielerisch nicht unbedingt ideal in ein Team passt, das LeBron und Davis aufbietet und dann auch noch oft ein Center. Also ja. Das sind ja dann im Prinzip so die Positionen, auf die man ihn packen könnte, schon alle besetzt.
Genau, eben. Also von daher, ja, mal schauen, wie sich die Geschichte noch weiterentwickelt. Kommen wir damit zur Theorie. Wir das ein bisschen austoben können, weil LP 93, 95, wenn wir uns die NBA, also die Conferences, Playoff-Format, Draft und Lottery bauen könnten, wie wir wollen, wie würde diese NBA aussehen, Herr Freaks?
Das finde ich sehr kompliziert und sehr weit ausufernd. Deswegen habe ich mir eher so also ein, zwei kleinere Sachen überlegt, die ich halt
kein fertiges Gesamtkonzept auch zusammengestellt.
Also, sondern eher so ein, zwei Sachen, die ich jetzt halt ändern würde. Und da wäre einerseits Conferences brauche ich nicht. Mhm. Ich fände einen nicht ganz so ausufernden Spielplan gut. Also wo ich fände es beispielsweise ausreichend, wenn jedes Team einfach zweimal pro Saison gegeneinander spielen würde. Und man dann tatsächlich einfach die besten 16 Teams vielleicht auch, also man kann dann auch überlegen, ob man das Playoff-Feld noch weiter oder enger macht, aber sagen wir mal, wir bleiben bei 16 Teams, dann würde ich halt sagen, nimmt halt einfach die 16 besten Teams, scheiß drauf, ob die jetzt irgendeinen Division-Titel haben oder was auch immer, sondern sollte dann einfach nur nach der Bilanz gehen und vielleicht nach Tiebreakern, wenn halt mehrere Teams die gleiche Bilanz haben. Die kann man, also da kann man dann schauen, wo man diese Tiebreaker anlegt, aber es sollte nicht wichtiger sein, wo man auf der Landkarte ist, als welche Bilanz man hat. Also so beispielsweise, dass im Osten immer wieder Teams mit negativer Bilanz reinkommen und im Westen Teams mit positiver Bilanz nicht reinkommen, das sollte man halt vermeiden. Also das wäre in meiner idealen NBA auf jeden Fall der Fall. Was man dann überlegen könnte, glaube erste Playoff-Runde, Best of Five statt Best of Seven fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht verkehrt. Also ich habe tendenziell auch nichts gegen Best of Seven-Serien. Nur, also ich finde sie sogar ziemlich geil, aber halt nur dann, wenn sie das auch rechtfertigen. Also
wenn es halbwegs ausgeglichen ist.
Genau, wenn es ein 1-8-Matchup ist und man eh weiß, das wird ein Sweep, dann würden mir auch drei Spiele reichen. Und keine Ahnung, also man könnte sogar überlegen, ob man das einfach flexibel gestaltet und beispielsweise sagt, wenn das eine Team die ersten drei Spiele gewinnt, dann reicht das. Und nur wenn es halt zu dem Zeitpunkt dann vielleicht 3-2 oder so steht, dann sagen wir, okay, dann muss es ein Best-of-Seven-Format sein. Das wäre sowas, was man überlegen könnte. Und sonst... Ja, mach du doch erstmal weiter. Also so, dass ich an den Finals und so würde ich halt nichts ändern. So, da bin ich, bin ein großer Fan der Finals.
Ich auch, das würde ich auch beibehalten. Ich bin auch mit den Conferences, die hätte ich jetzt auch abgeschafft und auch Hin- und Rückspiel reicht komplett aus. Einfach, dann hättest du 60 Spiele. Ich fände tatsächlich die Idee mit dem Play-In-Turnier, die gefällt mir irgendwie ganz gut. Also, dass du vielleicht von 9 bis 12 Spielen quasi den Gegner von 7 und 8 aus. Und da musst du natürlich schauen, also ein Spiel ist dann vielleicht ein bisschen wenig, dass du so eine Best-of-Three-Geschichte draus machst. Und vielleicht sogar an einem Ort, weiß ich nicht, in Seattle zum Beispiel.
Das, Disney World. Ja,
Disney World oder Disney World, genau.
Nee, aber halt irgendwie an einem Ort. Gibt es Shaq-Capulco noch? Gibt es Shaq-Capulco noch? Da müsste das doch auch gehen. Sein altes Anwesen in Florida.
Ach so, ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das ist doch garantiert auch groß genug, dass man da halt 300 Leute unterkriegen könnte und ein paar Tiger.
Ja, vor allem ein paar Tiger. Oder du baust halt Jordans Space Jam Gym wieder auf.
Boah, ja, unbedingt. Ja.
Das war auch noch ganz geil übrigens, abgesehen davon. Jetzt
kurz. Ja, absolut. Ja. Davon hätte ich gern mehr gesehen.
Ich auch. Nee, aber so irgendwie, dass du halt irgendwie so an einem Ort dann so ein Play-In-Turnier spielst, fände ich irgendwie ganz cool, weil es dann halt einfach so ein bisschen den Anreiz, gut zu sein, noch etwas ausdehnen würde. Und da habe ich mir noch gedacht, beim Draft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, also ich würde auch die Lottery grundsätzlich beibehalten, aber ob man nicht irgendwie so eine gewisse Sieggrenze einführt, unter der du Prozentabzug bekommst, was die Chancen auf den Top-Pick angeht. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, bei 20, also rein spekulativ, das heißt, aber bei 20%, unter 20 Siegen kriegst du 2% Abzug, unter 15 4 und wenn du unter 10 bist, kriegst du 8. Also einfach so, dass halt so dieses, wir stinken einfach komplett, um unsere Chancen zu erhöhen, dass das so ein bisschen abgeflacht wird irgendwo. Dass man da, ich weiß es nicht genau, das ist dann natürlich auch irgendwie unfair, wenn ein Team wirklich komplett unter aller Kanone ist, aus irgendwelchen Gründen, aber irgendwelche, vielleicht hast du dann auch ein bisschen missgebaut und wirst nicht unbedingt belohnt dafür. Verletzung ist natürlich was anderes, aber irgendwo so ein bisschen, dass man da, weiß ich nicht, das so ein bisschen den Incentive, oh geil, das ist ganz übler Anglizismus, den Anreiz, geht auch auf Deutsch, den Anreiz.
Das Incentiv, wenn wir narrativ sagen, können wir auch Incentiv sagen.
Genau. Den Anreiz, richtig mies zu sein, einfach noch ein bisschen wegnimmt. Einfach, dass dann so ein bisschen, dass sich das so ein bisschen abflacht. Vielleicht, keine Ahnung.
Und halt, ja. Das fände ich auch gut. Ich fände es ehrlich gesagt auch möglich, Draft abzuschaffen.
Abzuschaffen,
und,
okay.
Ja. Müsste man, also Salary Cap und so sollte halt alles bestehen bleiben. Mhm. Und auch, was ein Rookie verdienen kann, sollte meiner Meinung nach auch gedeckelt bleiben. Mhm. Aber dann, also im Idealfall würde man halt eine Welt schaffen, wo es tatsächlich darum geht, dass ein Team Argumente dafür liefern sollte, dass ein junger Spieler da spielen möchte. Also ich glaube, dann kriegt man vielleicht nämlich auch irgendwann eher wieder so eine Realität hin, dass nicht Spieler, die jetzt bei gewissen Teams landen, dass die halt, sobald es geht, bei der ersten Chance halt da abhauen möchten, sondern, also ich glaube, wenn man halt Draft abschaffen würde beispielsweise und das System irgendwie anders regeln würde, so ein bisschen freier, weil ich finde es grundsätzlich nicht so ideal, dass junge Spieler in die Liga kommen und eigentlich so ungefähr 8 Jahre lang der Kontrolle von einer Mannschaft unterliegen, dass wegen Ping-Pong-Bällen letztendlich das Recht bekommen hat, dich zu ziehen. Also irgendwie finde ich das alles so ein bisschen, bisschen krude. So. Und also irgendwie wäre es cool, wenn man eine Welt schaffen würde, in der das Team tatsächlich einfach Argumente dafür liefern muss, dass ein Spieler dort spielen will. Und ich glaube auch nicht, dass das so heißen würde, dann wollen letztendlich alle nur in irgendwie 3 Märkte. Die Gefahr sehe ich zwar schon, aber auch diese 3 Märkte haben nicht unbegrenzt Geld und Kaderplätze, sondern haben halt genau die gleichen Voraussetzungen wie andere. Und viele Spieler wollen ja auch in die Liga kommen, um dort spielen zu können. Also Beispiel Tatum, über den wir gleich, glaube ich, auch noch kurz sprechen. Ich glaube, es würde einfach so ein bisschen mehr die Teams dazu vielleicht ermahnen, dass sie ihre Hausaufgaben auch machen müssen. Also dass sie halt irgendwie ihr professionelles Niveau vielleicht ein bisschen anheben müssen und nicht wie die Knicks sind seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren, wo halt die meisten Leute wahrscheinlich einfach nicht hinwollen, weil es, keine gute Organisation ist. Nur ein Beispiel, die Suns sind auch.
Also gibt
auch noch andere.
Gibt diverse.
Ja, und natürlich gibt es da dann einige Teams, bei denen es gut sein kann, dass sie Nachteile hätten. Mhm. Nur um das noch kurz abzuschließen, aber diese Nachteile sind ja dann zu einem großen Teil auch hausgemacht.
Ja, einerseits schon, andererseits das Einzige, was ich mich dann frage, also diese absoluten Top-Teams, die natürlich dann auch viel richtig gemacht haben, sich das damit auch irgendwo verdient haben, aber da sie vielleicht auch dann doch irgendwie einen Vorteil durch den Markt hatten oder so, aber ist es da nicht so zum Beispiel, dass wenn du jetzt einen Jahrgang hast, wie zum Beispiel, also wenn du, oder hast halt du hast so ein Talent wie Zion zum Beispiel und ich meine, und gleichzeitig ist das Gehalt, die Gehaltsobergrenze für Rookies bleibt bestehen, das heißt, er kann sowieso nur einen gewissen Prozentsatz, also einen gewissen Anteil, aber er kriegt, ich weiß gerade gar nicht, 5 Millionen maximal im ersten Jahr. Das wäre ja theoretisch, selbst wenn du ein Team hast mit LeBron und Davis, abgesehen davon, dass der Fit jetzt da vielleicht nicht perfekt wäre, aber vielleicht wird es auch funktionieren, egal. Aber selbst dann hättest du ja relativ einfach die Möglichkeit, genügend Capspace und Kaderplatz klarzumachen, um ihn dir dann zu holen. Also ist es dann, wäre das dann nicht, wäre der Vorteil für die
Zion
Guten dann doch nicht zu hoch?
Zion ist ein komplizierter Fall. Vielleicht muss, also, keine Ahnung.
Also ist es
auch
nicht,
es ist auch keine endgültig durchdachte Situation. Aber also ja, vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, dass man Rookies da so streng deckelt, was ihr Gehalt angeht. Also es war ein bisschen mehr als 5 Millionen, was jetzt ein Nummer-1-Pick aktuell bekommt. Aber ja, ich meine, klar, wäre auch eine Möglichkeit, das halt einfach ein bisschen freier zu gestalten.
Ja. Ja, vielleicht, klar, dann, oder dass die Obergrenze halt wirklich so ist, dass es halt ein großer Batzen ist sozusagen, also dass es eben nicht reicht, weiß ich nicht, jetzt natürlich übertrieben, eine Mid-Level-Exception frei zu schaufeln, um ihn dann halt zu bekommen, sondern das soll einfach ein bisschen mehr dann, ja, vielleicht, keine Ahnung, kann schon funktionieren. Und ich meine, das Argument zu sagen, dass einfach ein Ping-Pong-Ball über dein Schicksal für die nächsten so und so viele Jahre entscheidet, ist natürlich und halt, ja, ist natürlich schon ein Punkt, an dem man gern feilen kann.
Ja, vor allem, wenn du dann halt irgendwie bei einer Organisation landest, wo halt irgendwie Donald Sterling der Boss ist oder so und ja, eigentlich aber nicht viele Mechanismen hast, um da wegzukommen. Außer indem du dich unbeliebt machst, weil du sagst, ich möchte einen Trade. So, das ist halt kein ideales System.
Nee, ist keine Idee. Zumal, ja, man könnte vielleicht auch bei Besitzern irgendwie so einen gewissen Standard einführen, dass es halt.
Das ist schwierig. Wenn man die sonst nirgendwo hat, diese Standards, warum sollte man sie dann ausgerechnet dort haben?
Irgendwo muss man ja anfangen. Warum nicht mal oben anfangen?
Wenn man US-Präsident werden kann,
ja,
kann man
auch gut, okay,
ein NBA-Team-Besitzer werden.
Wobei es da vielleicht auch nicht schlecht wäre, wenn wir uns da wieder mehr Standard angewöhnen würden. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ist ein anderes Thema.
Bevor wir uns da verrennen, nächste Frage. 13Sascha79 fragt, wenn ihr eine Top 5 aus unseren Lieblingsspielern zusammenstellen müsstet, welche wären das? Das ist jetzt natürlich die Frage, all-time oder aktuell?
Es ist tatsächlich auch also grundsätzlich schwierig, aber lass es vielleicht eher mal mit aktuell anfangen und dann gucken, ob wir uns noch weiter irgendwo hinarbeiten. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das so hinbekomme. Willst du vielleicht anfangen, während ich
Ich kann auf jeden Fall anfangen. Also es ist jetzt bei mir, die würde jetzt, wenn sie so spielen würde, ich weiß nicht, ob sie alles gewinnen würde. Es ist schon so halb so, dass ich es rechtfertigen kann, dass ich die Spieler da hinstelle. Also ich habe jetzt nicht 5 Guards oder so, aber
aber 4 plus einen Small Forward.
Genau. Nein. Also ich hab einen langen dabei, selbstverständlich. Okay. Vielleicht weißt du, wer es ist, aber.
Ja, ich glaube schon.
Also ich habe tatsächlich Fred Van Vliet, weil ich ihn irgendwie geil finde. Dann Gewürz-Steffen. Dann natürlich Clay.
Der Small Forward, ja.
Der Small Forward, genau. Dann kommt mein Power Forward. Von der Masse her passt ungefähr. Luca.
Ah, okay. Ja. Ich sehe schon ein zurecht gemogeltes
Team. Sehr zurecht gemogelt. Und dann kommt selbstverständlich am Ende, wann, wenn ich am Ende der Finisher? Lauri.
Der Finisher? Ich dachte, es kommt wenigstens Jokic.
Jokic hatte ich erst drin, aber ich habe gedacht, ohne Bullen kann ich das nicht laufen lassen.
Das ist ja verheerend. Also, ich sage einfach mal so die Leute, die mir diese Saison am meisten Spaß gemacht haben. Sprich, auf der 5 mit Jokic, auf der 1 mit Morant. Mhm. Dann packe ich bei mir halt einfach mal Doncic auf die 2, weil kann ja alles. Ein guter Spieler kann auf jedem Rasen spielen, sozusagen. Yes. Tatum. Wobei, nein, Quatsch. Eigentlich eher Jaylen Brown, wenn ich ehrlich bin. Muss da noch rein. Und Marcus Smart, weil Marcus Smart einfach der beste Mensch ist. Außerdem brauche ich ja noch ein bisschen Defense in dem Team.
So ist es. Ja. Marcus Smart hat Köpfchen. Entschuldigung.
Ja.
Lass mir das.
Ganz toll. Ja, also das wäre es so grob. Glaub all time. Aber mein Favorite Point Guard all time ist tatsächlich Steve Nash, wenn ich so drüber nachdenke.
Steve Nash ist gut, ja. Ich habe Jason Williams.
Ja, ist auch nicht verkehrt.
Weil es könnte, in meinem Team könnte es dann allerdings Reibereien geben, natürlich.
Auf die 2 Ginobili? Mhm. Wen hättest du da?
Okay. Ja, ne?
Zach LaVine,
genau, ich weiß. Genau. Den besten Shooting Guard der Bulls aller Zeiten.
Auf der 3, da macht man sich natürlich unbeliebt, aber Paul Pierce tatsächlich. Okay. Also ich mochte ihn einfach gerne. Soll ich sagen? Es tut mir auch leid, okay, aber. Das wäre bei dir wahrscheinlich Schrotti.
Nee, da habe ich auch ein bisschen gemogelt, weil Schrotti ist ja lang. Kannst du auch eins hochschieben. Ich habe Reggie Miller noch. Ich wollte ein bisschen Shooting noch haben.
Ah, okay. Ja. Auch nicht schlecht.
Und dann aber auf 4 habe ich dann unseren Freund Scotty natürlich.
Ja, da das ist halt so ein bisschen schwierig, weil das zu meinen jungen Jahren einfach die beste Position war, auch mit halt 3 absoluten Lieblingsspielern von mir, also Dirk, KG und Weber, die zählen da halt alle irgendwie mit rein, aber da wir Korbjäger Podcast heißen und nicht Basket Hunter, packe ich Dirk auf die 4. Ja, und dann packe ich einfach KG auf die 5.
Weil hilft ja nichts. Okay, da habe ich Hakeem.
Ja, das ist natürlich auch letztendlich die richtige Antwort, aber ich weiß, wie das ist.
Ja, manchmal muss man dem Herz folgen, weißt du, nicht dem Kopf. Naja. Ja.
Sonst wird er nämlich ganz schnell zum dritten Bein, oder wie war das?
So ist es, so ist es, genau. Ja. Das ist ja das Fernziel sozusagen. Also wenn wir das erreichen, dann läuft's. Aber ja, wie erfolgreich die Teams jetzt sind, weiß man natürlich nicht. Also es ist ja schon alles, also auch es ist auch ein bisschen Emotion mit drin, ne, bei Lieblingsspielern. Also ein bisschen, man hat ja, also haben wir auch schon letztes Mal gehabt, so diese irrationale Zuneigung zu einem gewissen Spieler, der jetzt nicht irgendwie, aber es ist ja, macht es ja auch irgendwie aus, es müssen ja nicht immer die Besten sein.
Na gut, ich meine, du hast auch Jordan, Pippen und Hakim, also so unerfolgreich wird es wahrscheinlich nicht werden.
Nee, es ist so eine
ich habe übrigens noch Charles Barkley unterschlagen, was auch ein bisschen eine Unverschämtheit ist von mir.
Na, das geht eigentlich wirklich nicht. Also, dass wir beide Barkley unterschlagen haben, geht eigentlich nicht.
Ja. Das. Ich meine, ich habe wenigstens noch ein Power Forward gewählt, du ja nicht mal das.
Ich bin halt eher so der moderne Typ, weißt. Weil die Barkley, Statistik Barkley besagt, dass es so besser gut ist.
Zurecht.
Ja, weißt du? Ja. Deswegen müssen wir das so tun. Gut, einer, der auch gefehlt hat, jetzt wird es wieder extrem smooth beim Übergang. Sean Kemp hätten wir auch nehmen können. Aber ja, über den sprechen wir jetzt. Denn Thomas Tekto fragt uns nach unserer Meinung zu den 96er Sonics, ob sie ohne die Bulls ein super Team oder eine Ära hätten begründen können und natürlich ein Wort zu Detlef Schrempf. Also, ich glaube schon, dass sie die Meisterschaft geholt hätten. Weil alles, was sonst so gekommen wäre, wobei sie hatten gegen die Magic gespielt, die da so ein bisschen angeschlagen waren. Also sie hätten natürlich mit Shaq ein bisschen Probleme bekommen, zwecks Big Man. Aber interessant hätte ich gefunden, also ich glaube, sie hätten die Meisterschaft gewonnen. Kann mich jetzt auch keiner widerlegen. Interessant hätte ich gefunden, wie sich danach dadurch die Dynamik verändert hätte. Also ich meine, Sean Kemp wäre dann nicht mehr Sean Kemp, der Superstar, vielleicht teilweise noch ein bisschen aufschreiben als Superstar gewesen, sondern er wäre halt Sean Kemp, der NBA-Champion gewesen. Und die große Frage bei ihm war ja immer, oder das große Problem war ja dann die finanzielle Geschichte, nachdem Jim McElvain so viel Geld bekommen hat und er irgendwie nicht ganz so viel oder beziehungsweise nicht so viel mehr, wie er gewollt hätte. Und dann gab es ja diesen Trade nach Cleveland. Und da stelle ich mir halt die Frage, wie sich die Dynamik da durch den Titel verändert hätte. Ob man dann gesagt hätte, okay, hey, was du willst, du hast uns die Meisterschaft gebracht und wir halten dieses Team zusammen und schauen, dass wir hier wirklich so eine Ära irgendwie begründen. Und weil ich glaube, wenn sie zusammengeblieben wären, hätten sie schon eine Möglichkeit gehabt, da über die nächsten Jahre auch was zu machen. Ich meine, klar, sie haben im Jahr drauf dann gegen die Jazz verloren, glaube ich, im Conference-Final, oder?
Gegen die Rockets, glaube ich. Gegen die Rockets, glaube ich, in der zweiten Runde nur.
Stimmt, war zweite Runde, genau. Conference-Final war ja Jazz-Rockets, sorry. Aber im Endeffekt war das Team eigentlich schon relativ gut ausbalanciert, fand ich jetzt. Also wenn man sich auch so anschaut, also ich meine, Kemp und Payton war eigentlich ein ziemlich gutes Match, es hat ziemlich gut funktioniert. Dazu hatten sie mit Hersey Hawkins einen Shooter, Detlef Schrempf, so ein bisschen 3-and-D-Guy und sie haben eher mit mobilen Bigs gespielt, hatten dann noch mit Sam Perkins von der Bank, Nate McMillan, so ein bisschen Shooting und Länge von der Bank. Also irgendwo könnte ich mir schon vorstellen, dass da was hätte sein können. Und so eine Meisterschaft löst ja auch immer noch mal was anderes aus. Also es ist einfach, ich glaube, du gehst dann schon anders rein in eine neue Saison, wenn du eine Meisterschaft gewonnen hast, als wenn du die Finals verloren hast. Ich meine, die Frage ist natürlich, wie intensiv Sean Kemp gefeiert hätte nach so einer Meisterschaft.
Das ist halt wirklich so ein bisschen die Frage. Und ich meine, ansonsten sprach viel für sie. Ich meine, das finde ich halt auch krass. Die erste Saison ohne Kemp, also nachdem er dann weg war, haben die 61 Siege geholt. Also es war einfach auch wirklich ein extrem tiefes Team. Ja. Und Payton war über die Jahre, also über viele Jahre einfach auch wahrscheinlich schon der beste Point Guard. Also aus heutiger Sicht reden die Leute da lieber von Stockton, aber so im direkten Duell war, glaube ich, Payton schon relativ eindeutig der bessere
Spieler. Das Gesamtpaket
war halt einfach nur nicht so langlebig.
Das Gesamtpaket war halt krass bei ihm.
Ja, genau. Und ja, ich meine, dieses Team hatte im Prinzip schon alles, aber es hatte halt letztendlich dann einfach vielleicht nicht unbedingt die Charaktere und es hatte diese Situation mit McElvain und deswegen kann man da auch nur spekulieren, weil vielleicht läuft es anders, wenn Kemp zu dem Zeitpunkt Finals MVP ist und das Team irgendwie erkennt, was sie da haben, aber so wie es gelaufen ist, ist es halt implodiert und also auch bei allem, was man so über ihn über die Jahre erfahren hat, war das jetzt auch nicht unbedingt ganz unwahrscheinlich, dass ihm sowas passieren würde, weil es halt irgendwie, sagen wir mal, vom Typ her anfällig war. Und deswegen ist das, finde ich, schwer zu beantworten. Also letztendlich ist das für mich halt einfach so eins dieser 90er-Jahre-Teams, die eigentlich einen Titel haben sollten, die es halt wegen Jordan einfach nicht haben. Ich weiß aber, also bin mir gar nicht so ganz sicher, wie ich die ranken würde. Also ich fand halt die Suns von 93 eigentlich immer mega stark. Weiß aber nicht, ob sie jetzt besser waren als die Sonics da, weil die Sonics hatten halt diese krasse Tiefe.
Ja.
Dann hattest du die Magic, die halt vielleicht ein bisschen jung waren, aber vom Potenzial her ja auch eigentlich alles hätten reißen können, wenn Shaq nicht abgehauen wäre und Penny dann halt relativ viele Verletzungen gehabt hätte und so.
Die Blazers ja eigentlich auch, die 91 eigentlich knapp an den Lakers gescheitert sind im Conference Final. Eigentlich da schon reif waren, mehr oder weniger. Und dann halt 92 die Finals knapp verloren haben. Also es war ja auch.
Ja. Und dann hast du halt noch die Jazz, die da irgendwie auch immer noch mit reinfuhrwerken. Also finde ich gar nicht so leicht. Ich weiß, also gerade auch bei den Teams, die da so im Westen rumliefen, die Sonics hatten ja im Jahr danach zumindest auch nochmal die Chance und haben es nicht gebacken bekommen, zumindest in die Conference Finals zu kommen. Deswegen ist vielleicht so Superteam ein bisschen hochgegriffen, aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie in dem Matchup, wenn es jetzt, wie du schon gesagt hast, halt gegen die Magic statt gegen die Bulls gegangen wäre, dass sie da vielleicht den Titel geholt hätten. Und dann kannst du letztendlich halt relativ viele Teile der Geschichte neu schreiben, aber
klar.
Schwierig.
Aber es war schon, also ich tue mich halt, das Ranking finde ich auch interessant, weil ich tue mich gerade, obwohl sie zweimal in den Finals waren, tue ich mich mit den Jazz einfach schwer, sie so allgemein, weil sie einfach, vielleicht sind sie einfach zu bieder oder zu, es war alles zu automatisch, ich keine Ahnung, sie halt wirklich einzuordnen in dieses Ganze.
Du sprichst mir aus der Seele, endlich.
Kommt selten genug vor, ne? Aber ich weiß, keine Ahnung, ich habe dieses Team, eigentlich ist es, also ich meine, du hast ja das Rockets-Team mit Barkley, haben wir ja auch noch vergessen, ne? Weil es ist ja eigentlich auch, also Barkley kam ja irgendwie nach Houston, um da irgendwie nochmal eine Chance auf den Ring zu haben. Und dann im 97er dieser Dreier von Stockton, der die Jazz dann ins Finale gebracht hat. Und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, waren die Jazz einfach nur am wenigsten flashy und deswegen redet man nicht mehr ganz so über sie? Oder deswegen empfindet man, dass die Sonics jetzt zum Beispiel ein höheres Ceiling hatten?
Die Sonics waren auf jeden Fall sehr viel funkier.
Das muss man definitiv so sagen. Aber da hat ja schon Sean Kemp allein gereicht, um die geballte Funkiness der Jazz irgendwie zu übertreffen. Also
Sean Kemps kleiner Finger hätte dafür gereicht, muss man dazu sagen. Aber Abby Hornacek hat eine Sendung auf Fox News.
Also. Nicht zu vergessen, das stimmt. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Sonst will uns was rausgehen. Ja, aber ich weiß auch nicht, bei Jazz, das finde ich schwer, die irgendwie einzuordnen. Oder ich persönlich finde es schwer, sie einzuordnen. Weiß nicht genau, wie und wo, aber naja.
Ich auch, aber ich glaube, da hat halt auch einfach die Antipathie
relativ. Ja, eben genau. Also es kann gut sein. Halt einfach, weil es halt echt gefühlt zumindest sehr, sehr bieder war und man deshalb irgendwo nicht so eine Bindung aufbauen konnte, wie zu Sean Kemp zum Beispiel.
Ja.
Detlef Schrempf, noch ganz kurz, war eigentlich tatsächlich damals schon irgendwie so der Prototyp des richtig, richtig guten Rollenspielers. Ne? Konnte auf mehreren Positionen spielen, konnte verteidigen. Also ich meine, er hat Jordan nicht die kompletten Finals verteidigt, es hat auch nicht mega gut geklappt, aber allein die Tatsache, und er hat ziemlich viel Hilfe bekommen, da auch in Spiel 1 immer, also sind sie ja relativ schnell dann immer von zum Doppeln übergegangen, um den Ball aus Jordans Händen zu bekommen. Aber allein die Tatsache, dass man es ihm erstmal anvertraut hat, zeigt ja schon eine gewisse Fähigkeit. Und hat über die Karriere, glaube ich, fast 50% aus dem Feld getroffen, fast 40% Dreier. War eigentlich, da wäre auch heute noch ein sehr, sehr wertvoller Rollenspieler, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube potenziell sogar mehr als das. Wahrscheinlich würde er heute ein bisschen mehr noch von draußen draufhalten. Ja. Das hat er nur ein paar Jahre wirklich, also so zwischen 2 und 3 pro Spiel genommen, aber hat da eigentlich immer auf einem relativ hohen Niveau getroffen. Ich gehe davon aus, dass es heute ein bisschen größerer Teil seines Spiels wäre, aber der hatte absolut ein Skillset, was sich, glaube ich, auf heute sehr gut übertragen lassen würde. Also zumal du ihn halt, also heute würde er wahrscheinlich primär als Power Forward spielen, glaube ich, mit seiner Länge, die er hatte, aber kann man sich im Prinzip ja wunderbar vorstellen. Also war eigentlich ja fast ein bisschen seiner Zeit voraus, so mit dem, was er so auf dem Kasten hatte.
Ja, fand ich auch. Also war ein ganz cooler Spieler. War natürlich ein Problem, dass er bei den Sonics war, damit auf der falschen Seite. Deswegen musste ich ihn leider nicht mögen. Zumindest 1996. Tut mir leid.
Ja, ja.
Aber
und dann war er noch bei den Jailblazers.
Stimmt. Stimmt, da mochte ich ihn dann. ich hatte natürlich nie was gegen ihn. Wo ich immer auch dran denken muss, ist so eine Werbung Mitte der 90er, als Adidas Streetball groß machen wollte. Ich glaube, war es Adidas? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat er irgendwann gesagt, er sagte immer, stehe ich im Weg. Sorry, ist mein Job. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, ob ihr die schon mal gehört habt, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich Detlef Schrempf sehe, muss ich an diesen Satz denken. Die oder an diese zwei Sätze.
Ja. Ich muss immer an die Überschrift denken, die unser geschätzter Kollege Stefan Petri bei der Legenden-Story über Schrempf gemacht hat, die ein Mann wie sein Haarschnitt war. Finde ich relativ witzig. Irgendwie habe ich die immer im Kopf. Aber bei ihm tatsächlich auch, dass er mittlerweile so ein krass amerikanisiertes Deutsch spricht, dass es halt einfach wirklich mehr amerikanisch ist als sonst irgendwas.
Ja.
Also weil er halt einfach sein ganzes Leben jetzt ja mittlerweile fast in den USA verbracht hat.
Ja, er war ja auch im College schon in den USA, ne? Wenn ich,
ja, genau. Glaube sogar Highschool schon.
Highschool, ja genau, stimmt.
Also irgendwie die letzten zwei Jahre oder so der Highschool und so.
Also schon sehr, sehr, sehr amerikanisch. Nee, aber eigentlich echt ein cooler Spieler gewesen irgendwie. Hat so ein bisschen, ja, auch Sixth Man of the Year gewesen mit den Pacers damals noch, ne? Vor der Sonics-Zeit. Ja. Von daher, jetzt wäre die Frage, wir machen eine kurze Live-Diskussion. Ich meine, wir sind jetzt schon über anderthalb Stunden. Sollen wir, du hast Tatum zwar schon angekündigt, sollen wir Tatum jetzt noch machen oder sollen wir Tatum auf Freitag schieben? Und damit quasi mit einem Knall eröffnen am Freitag.
Du hast Hunger, ne?
Ey, ja, brutal Hunger.
Ja, dann lass es das so einfach so
machen. Machen wir so, oder? Dann kommen wir aber am Freitag mit Jason Tatum zurück und genau, und noch diversen anderen Fragen natürlich von euch. Also ihr könnt bis dahin auch gerne noch ein bisschen was reinschicken. Gucken wir, dass wir das auch irgendwie noch vielleicht ist die eine oder andere reinkriegen. Und sonst würde ich sagen, Freunde, es war uns wieder eine große Ehre, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt zum vorletzten Mal im Nachgang von irgendwelchen Gedanken zu The Last Dance. Am Montag, letzte Folge, abgefahren. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich gern abonnieren. Also wenn ihr Lust habt, uns noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch eine Rezension hinterlassen könnt. Was sehr, sehr schön wäre. Vor allem, wenn sie positiv ist natürlich. Und genau, schaut bei Patreon vorbei. Am Freitag geht es dann wahrscheinlich ziemlich sicher weiter. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.